ist halt einfach, Planung wird eines der Themen in der nächsten Zeit sein. Vielleicht heißt es dann nicht Planung, vielleicht heißt es Steuerung, vielleicht heißt es Governance, vielleicht heißt es nochmal irgendwie anders. Ist auch egal, aber der Inhalt wird der gleiche sein. Es wird extrem wichtig angesichts von geopolitischem Chaos und ökologischer Krise. Und da kann eine kritische Perspektive drauf eigentlich nur sein, also wenn diese Planung gerade kommt und zunimmt, wie kann die kooperativ sein, wie kann die demokratisch sein, emanzipatorisch, bedürfnisorientiert, inklusiv für alle? Also das ist eine Frage unserer Zeit aus meiner Sicht.
Ja Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche starten wir mit einer neuen Serie und zwar zum Thema demokratische Planwirtschaft. Planwirtschaft, das ist ein Reizwort in der öffentlichen Debatte, steht sie doch für das Scheitern des Realsozialismus. Doch gleichzeitig ist es so, dass um der eskalierenden Klimakrise zu begegnen, eigentlich eine Überwindung der destruktiven Marktkräfte nötig wäre. Es müsste also mehr geplant werden. Im Dissens-Podcast möchte ich deshalb das Thema demokratische Planwirtschaft mal genauer beleuchten. Und zwar in der Serie Was ist der Plan? Hier lade ich mir in den nächsten Monaten immer wieder Leute ein, um aus verschiedenen Perspektiven das Thema demokratische Planwirtschaft zu beleuchten. Den Auftakt macht an dieser Stelle der Sozialwissenschaftler Christoph Sorg. Er forscht zum Thema demokratische Wirtschaftsplanung. Mit Christoph Sorg spreche ich über die neuere Planungsdebatte, die Fehler der realsozialistischen Kommandowirtschaft und Ideen von Planung, die den Weg in eine bessere Zukunft weisen. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Erstmal danke, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Dissens-Podcast. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
Ja, Christoph, du hast so ein bisschen die ehrenvolle Aufgabe, unsere ZuhörerInnen in das Thema demokratische Planung einzuführen. Wir wollen hier zum Einstieg meiner kleinen Serie im Dissens-Podcast mal so ein bisschen einen Überblick zum Thema und zur Debatte geben. Wir wollen sprechen über wichtige Prämissen und Modelle, aber auch über Streitpunkte und Leerstellen.
Ja.
Lass uns für den Anfang vielleicht mal über den Ausgangspunkt der aktuellen Planungsdebatte reden, denn vielleicht muss man erstmal festhalten, dass über Planung in der Linken und auch allgemein in der Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten wenig gesprochen wurde. Das hat natürlich gute Gründe, ne? Das historische Scheitern der Sowjetplanung, den Aufstieg des Neoliberalismus, die Schwäche der Linken und auch so eine Skepsis gegenüber utopischem Denken. Jetzt ändert sich das gerade wieder angesichts der Vielfachkrisen, die wir erleben, allen voran der ökologischen Krise. Und es wird wieder mehr über Wirtschaftsplanung gesprochen. Zuvor das erstmal so in wirtschaftspolitischen Debattenräumen, aber auch in der Linken. Also vielleicht kannst du mal für den Einstieg, Christoph, so ein bisschen erklären, was ist der Ausgangspunkt dieser neuen Debatte? Das zum einen und dann auch gleich mal sagen, für alle, die skeptisch sind gegenüber einer Wiederbelebung des Planungsbegriffs, ne? Und dafür gibt es ja auch Gründe, ne? Das ist ja in der öffentlichen Debatte auch ein krass rotes Tuch, ne?
Ja.
Warum hältst du es trotzdem für wichtig, dass die gesellschaftliche und politische Linke daran arbeitet, so überzeugende Wirtschaftskonzepte als Alternative zum Kapitalismus anzubieten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich fange mal mit der, oder es sind zwei gute Fragen, ich fange mal mit der ersten an. Wieso wird Planung gerade wieder mehr zum Thema? Also das ist so ein bisschen konkret mein Forschungsthema gerade. Ich sehe verschiedene Faktoren, die man, glaube ich, einfach nebeneinander sehen muss. Zum einen realhistorisch. Ich glaube, dass die Notwendigkeit zur Planung und die Fähigkeit zur Planung enorm zugenommen haben. Ich glaube, dass das was ist, was dem Kapitalismus inhärent ist. Also könnte man länger drüber reden, aber ich glaube, das ist was sich historisch im Kapitalismus immer mehr entwickelt hat, dass man planen muss, aber dass man auch besser planen kann. Aber konkreter, wieso jetzt? Es gibt im Kapitalismus, wie von so Historikern wie Henri Perrin, aber auch Karl Polanyi beobachtet, immer so ein bisschen wie so ein Pendelspiel in Phasen, in denen der Markt dominiert, in Phasen, in denen die Planung eher dominiert. Mhm. Also so 19. Jahrhundert, Manchester-Liberalismus, klassischer Laissez-faire-Liberalismus, dann im 20. Jahrhundert, vor allem in der Nachkriegszeit, diese Zeit der Sozialdemokratie, des Keynesianismus, wo man viel mehr plant, wo man auch im östlichen Staatssozialismus und in den südlichen Entwicklungsstaaten sehr viel mehr plant. Und dann die Phase des Neoliberalismus, wo der Markt wieder sehr viel dominanter wird. Also ganz oberflächlich jetzt und so ein bisschen reißbrettartig so. Da kann man sicherlich heute eine Phase sehen, wo es wieder eine Verschiebung hin zu mehr Planung gibt, angesichts der Polykrise, angesichts der ökologischen Krise, angesichts geopolitischer Konflikte und so weiter. Konkret ist es, glaube ich, wichtig, sich den Aufstieg Chinas anzugucken und den Aufstieg spezieller südlicher Staatskapitalismen, aber auch Bidenomics in den USA, also eine Verschiebung in den USA ganz stark hin zu einer viel interventionistischeren Staatlichkeit. Aber und sogar in Europa, das wird da in Debatten immer so ein bisschen als Nachzüglerin wird Europa da behandelt, so einem Trend, den man hinterherhängt, das stimmt auch sicher, aber trotzdem mit dem Green Deal auch und anderen Debatten auch in Europa hin eine Verschiebung. Also da ist eine reale Verschiebung hin zu mehr Planung, die angesichts der Notwendigkeit der Planung wegen der ökologischen Krise jetzt nicht, also die sehr verständlich ist aus meiner Perspektive. Hm. Parallel dazu und damit verbunden gibt's ganz viele neue Publikationen, Debatten, akademische Texte, populärwissenschaftliche Texte, die argumentieren, debattieren, ob Planung denn nicht doch ganz anders möglich ist, ob demokratische Planung möglich ist. Das war ursprünglich eher getrieben von so einer Perspektive auf die Möglichkeiten neuer Technologie, also machen neue Formen der Technologie eine ganz vernetzte, viel demokratischere Planung möglich, die dann auch effizient ist, so ein Diskurs, so in der Art ist der Diskurs, und die aber jetzt auch quasi sich eher hin verschieben hin, nicht von was können wir toll digital planen, sondern müssen wir nicht jetzt planen angesichts der Klimakrise. Also so nebeneinander von realen historischen Entwicklungen und Debatten, die entstehen. Konkret für Progressive ist es, glaube ich, interessant, weil sowas wie Planung, eine demokratische Planung, zu einem Ort geworden ist, zusammen mit Vergesellschaftungsdebatten, wo attraktive, offensive Visionen für eine bessere Zukunft artikuliert werden. Also um nicht immer einfach nur so Abwehrkämpfe zu führen, um diesen kapitalistischen Realismus zu überwinden, wo man sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie eine andere Welt überhaupt noch aussehen kann, da ist diese Planungsdebatte sicher ein Ort geworden, wo Leute ganz offensiv über mögliche andere Zukünfte reden. Ich glaube, so ist für mich ein bisschen, das ist der Kontext, wieso das Thema jetzt wieder wichtiger wurde. Und dann aber jetzt konkret, ich glaube, die zweite Frage war, wieso man sich dem annehmen sollte. Das war die zweite Frage, ne?
Genau, richtig, weil es gibt ja auch Leute, und mit gutem Grund kann man da ja skeptisch sein. Ja. Ne? Also Planung, das schreckt auch gerade hierzulande auf, wenn man das hört, eben aufgrund der historischen Erfahrungen in der DDR und in der Sowjetunion. Ne? Ja. Und das jetzt als emanzipatorisches Konzept wieder zu beleben, gerade in so einer defensiven Situation, das macht dann vielleicht die ein oder andere Zuhörende vielleicht auch erstmal skeptisch. Ne? Hm. Warum ist neben Vergesellschaftung, dem Thema haben wir uns ja hier auch schon gewidmet, und da gibt es ja auch, glaube ich, die konkreteren Initiativen mit Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Wieso ist das ein weiterer wichtiger Topic aus deiner Sicht, demokratische Wirtschaftsplanung, den wir uns annehmen sollten und den wir ja vielleicht auch offensiv pushen sollten?
Ja, ich glaube, also das ist natürlich extrem verständlich. Ich wurde damit auch als jemand, der seit 2007 studiert hat, ich kenne noch diese Diskurse, ich wurde mit denen auch quasi sozialisiert, und die sind auch wichtig, diese Phase, die Höchstphase der Kritik an der realsozialistischen Planung, das ist eine extrem wichtige Perspektive. Ich glaube aber, dass man, wenn man sich jetzt über Planung unterhält, auch eigentlich einen anderen Ausgangspunkt haben sollte, nämlich da die Beobachtung haben sollte, im Kapitalismus wird schon extrem viel geplant und diese Planung nimmt, wie gerade schon angedeutet, die nimmt zu, es kommt gerade zu mehr Planung, und da kann eine kritische Perspektive drauf eigentlich nur sein, also wenn diese Planung gerade kommt und zunimmt und offensichtlich angesichts der Klimakrise in irgendeiner Form notwendig ist, wie kann die kooperativ sein, wie kann die demokratisch sein, emanzipatorisch, bedürfnisorientiert, inklusiv für alle, also wie quasi kann man auf diese Prozesse einwirken. Mhm. Ich glaube, das ist auch vor dem Hintergrund wichtig, dass es sehr wahrscheinlich wirkt, dass Liberale und Konservative das Thema auch wieder mehr für sich entdecken. Es ist nicht, also vielleicht so eine kleine Fußnote, es ist nicht historisch zwangsläufig immer so gewesen, dass es quasi auf der Linken sind die Planenden und quasi in der Mitte und rechts sind die irgendwie skeptisch sind, sondern das ist auch eigentlich auch gerade in den 60ern gibt es auch so eher so einen konservativen Planungsdiskurs, der dann eher so ist, aber wir müssen Planung planen, um die schlechte Zukunft abzuwenden, so quasi, oder diese schlechten Veränderungen quasi müssen wir durch Planung begegnen. Es kann total gut sein, dass es irgendwann eine konservative Form der Planung gibt, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt sehr aktiv ganz interventionistische Industriepolitik betreiben, um so ein bisschen um die Klimakrise abzuwenden, aber auch um Grenzen hochzufahren, zu steuern, wer hier ist, um dem Staat viel mehr Raum zu geben, um uns in einem globalen Wettbewerb gegen die neue Konkurrenz aus China und anderswo aggressiv zu behaupten. Dafür brauchen wir Planung. Also so quasi so ein Diskurs von rechts kann total schnell kommen. Den gibt's auch ja teils schon. Deswegen ist es auf jeden Fall was, wo man sich mit auseinandersetzen muss. Es ist nicht in der fernen Zukunft, sondern es ist schon da und es wird mehr. Hm. Ich glaube, ein zweites Argument, ein wichtiges Argument, wieso man sich damit auseinandersetzen muss, ist eben dieses
Wenn man über kapitalistischen Realismus hinaus will, dann ist es der Ort, wo Alternativen zur Marktwirtschaft verhandelt werden und wo man sich da mal konkret überlegen kann, was ist eigentlich alles, was ist alles denkbar, was für verschiedene Gesellschaftsformen sind denkbar. Und damit verbunden, wer nach dem Staatssozialismus nochmal am Kapitalismus rütteln will, braucht, glaube ich, konkrete Argumente, wie was funktionieren kann. Also wie kann eine Alternative zur Marktwirtschaft funktionieren, die nicht autoritär ist, die nicht bürokratisch ist, die nicht ineffizient ist und so weiter. Ich glaube, so ein, das wird dann emanzipatorisch und es wird von unten nach oben und es wird, also mit so eher so Leitnormen ist es nicht getan nach dieser Erfahrung. Eben dafür sind die Assoziationen so stark. Genau. Mhm. Und vielleicht so ein letzter, um das nochmal stark zu machen, das klingt ja schon durch. Ich glaube, dass Planung einfach wirklich eines der Themen unserer Zeit ist, weil aus meiner Sicht ist ganz klar, wenn man in irgendeiner Form den Materialsatz oder den Energieverbrauch der Weltwirtschaft gezielt schrumpfen will, also quasi so der Klimakrise begegnen will, ohne dass Chaos ausbricht, ohne dass noch mehr Menschen Zugang zu ganz essentiellen Gütern verlieren, dann muss man mindestens Investitionen unter gesellschaftliche und demokratische Kontrolle bringen. Man muss Märkte in essentiellen Lebensnotwendigkeiten zurückdrängen oder überwinden. Und das ist eigentlich gesamtgesellschaftliche Planung in irgendeiner Form. Also das ist eine Frage unserer Zeit aus meiner Sicht. Ja,
ist mithin wahrscheinlich der schlagkräftigste und wichtigste Ausgangspunkt die Feststellung, dass der Kapitalismus nicht zu einem nachhaltigen Naturverhältnis in der Lage ist. Mhm. Und dass staatliche, marktförmige Planungspolitiken, wie wir sie ja erleben, ne, Stichwort hier in Europa Modernisierung, grüner Kapitalismus, also ökologische Modernisierung, dass die nicht ausreichen werden, um zu einer lebenswerten Zukunft irgendwie zu kommen. Mhm. Aber vielleicht kannst du zu dem Punkt nochmal einen Takt sagen. Du hast schon gesagt, ist ja auch oft in Debatten so, dass irgendwie Markt und Plan so als komplette Gegensätze dargestellt werden. Und jetzt sehen wir ja aber, dass das historisch schon falsch ist, ne? Mhm. Also dass es da immer quasi eine Form der Planung schon gegeben hat. Und du hast es schon gesagt, dass Formen der betriebswirtschaftlichen, aber auch der makroökonomischen Planung, dass die auch in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen haben. Mhm. Also da muss man sich wahrscheinlich nur ein Amazon Fulfillment Center anschauen oder Amazon im Allgemeinen, ne? Da wird Planung eine Riesenrolle spielen in solchen transnationalen Konzernen, aber eben auch die ganzen staatskapitalistischen Planungsformen, die wir im Zuge von Polykrise, vor allem von geopolitischen Konfrontationen eben sehen, ne? Also wo kommt sie her, diese Vorstellung, dass Kapitalismus und Markt irgendwie Gegensätze sind? Und wie wird im Kapitalismus mit welchem Interesse geplant? Denn diese staatlichen Interventionspolitiken, die wir sehen, die sind ja jetzt auch kein positiver Bezugsrahmen für uns, ne?
Ja, absolut nicht. Diese Gegenüberstellung von Markt und Plan ist sicher was, was aus diesen Debatten um Markt versus Planwirtschaft aus dem 20. Jahrhundert kommt. Und das ist natürlich eine problematische Gegenüberstellung. Ich fand, für mich war das auch die Art, wie ich diese Debatte entdeckt habe, weil ich komme eher aus einer Perspektive von, also meine Arbeit war eher oft dazu, die Marktseite von dieser Binarität zu dekonstruieren. Also wer hat eigentlich keinen Zugang zum Markt? So aus Perspektive von sorgenarbeitenden, zwangsarbeitenden, kolonialisierten Weltregionen, aus so einer historischen Perspektive, wer wird da eigentlich nicht mitgedacht und wer darf da eigentlich nicht mitmachen im Markt, so quasi? Also jenseits davon, dass die mitmachen dürfen, auch oft ausgebeutet sind. Mhm. Genau, also aber diese Gegenüberstellung ist, glaube ich, halt dahingehend problematisch, dass man dann wirklich aus dem Blick verliert, dass es gerade der Kapitalismus ist, also die kapitalistische Moderne ist die Zeit der Geschichte, in der Planung enorm zunimmt. Und ich habe ein größeres Projekt, wo ich das historisch nachzeichnen will. Ich glaube, da ist jetzt irgendwie nicht der Raum, aber so, um mal kurz, das nur ganz kurz zu erklären. Ich glaube, dass die Arbeitsteilung, das ist dem Kapitalismus inhärent, den Markt auszuweiten und dadurch die Arbeitsteilung. Arbeitsteilung führt dazu, dass es Leute gibt, die wirklich auch auf Planung sich spezialisieren können. Und es führt aber auch dazu, dass man planen muss, weil Arbeitsteilung heißt, dass wir eben nicht uns vielleicht in einer kleinen Gemeinschaft selbst ernähren können, sondern dass wir allseitig voneinander abhängig sind. Und so eine große gegenseitige Abhängigkeit, die braucht öfters Planung und es bricht auch durch. Im Kapitalismus gibt es auch eine Tendenz dazu, Entwicklung über Technologien und arbeitssparende Technologien zu bewerkstelligen. Technologien erleichtern Planung dadurch, dass man Informationen schneller von A nach B senden kann, besser sich gegenseitig abstimmen kann über Kommunikationstechnologien und besser Informationen verarbeiten kann. Und Kapitalismus hat auch so eine Rationalisierungstendenz historisch, der sehr viel geplantere Welt möglich macht. Also um das nochmal zu unterstreichen, Kapitalismus sind diese Tendenzen, die Planung möglich machen. Genau. Also Planung ist natürlich was Menschliches. Ich habe gerade so einen sozialpsychologischen Artikel gelesen, der nennt das Mental Time Travel Planning. Ist eigentlich Planung ist Mental Time Travel, wo wir uns in die Zukunft versetzen gedanklich und uns überlegen, wie wir da hinkommen. Das ist was inhärent Menschliches und es ist auch, was uns im Alltag, also alle Leute, die anfangen, irgendein Sportprogramm zu starten, weil sie ihren Körper umformen wollen oder irgendeine bestimmte Ausbildung machen, haben irgendwie so einen längerfristigen Plan. So, das ist was ganz Menschliches. Aber jetzt speziell für den Kapitalismus ist es wichtig, sind die zwei essentiellen Formen der Planung, die Unternehmensplanung, die staatliche Planung. Diese private Unternehmensplanung, in der entscheiden sich ganz viele gesellschaftliche Fragen. Und wie funktioniert die? Wenn man jetzt das Bild nimmt, also unterschiedlich, weil Unternehmen sind ganz unterschiedlich, aber so ein Leitbild von so einem multinationalen, multidivisionalen, großen Unternehmen, wenn man sich das anguckt, dann ist es aus meiner Sicht, das ist so in Anlehnung an das Buch People's Republic of Walmart, das sagt das eigentlich in diesen Unternehmen schon, dass sie wie kleine Zentralplanwirtschaften sind, aber es ist auch was, was ich gerade in meiner Forschung immer wieder finde, dass es gar nicht so unendlich wie so eine DDR ist, also weil da gibt's einfach, da gibt's irgendeiner Form eine Richtungsentscheidung vom Management, beeinflusst von den Shareholdern. Und da werden zentrale Ausrichtungsentscheidungen für die Unternehmensplanung getroffen. Auf Basis von so einer Evaluation von den eigenen Kapazitäten und von dem Markt und der Umgebung. Die werden dann in irgendeiner Form von irgendeiner Division operationalisiert. So ein kleines technisches Planungsbüro, quasi. Also diese Richtungsentscheidung, zum Beispiel, wir wollen so und so viel davon von irgendeinem Gut produzieren. Und dann gibt's die einzelnen Einheiten vom Unternehmen, die dann sich überlegen, was man dafür einkaufen müsste, was man dafür brauchen müsste und das alles so zusammentragen. Und auf der Basis kann man in der Unternehmensplanung sich dann überlegen, was das kosten würde, ob das vielleicht auch teurer als geplant ist, ob man an irgendwas nicht rankommt, evaluiert nochmal und so weiter. Und dann geht es so ein bisschen hin und her und am Ende entscheidet man, wie man produziert und dann wird es auch so durchgeführt. Das ist ein Riesenplanungsapparat. Da wird auch nicht klassisch, also da kann es sein, dass man so ein kleines Marktelement einführt, aber eigentlich ist es ja dann kein Markt, wenn man Unternehmen, Divisionen gegeneinander antreten lässt oder so mehr Wettbewerb irgendwie einführt, aber da wird nicht miteinander getauscht. Das ist ein Riesenplanungsapparat. Da gibt es einen Plan, nach dem miteinander gehandelt wird. Genau. Und das Ziel davon ist Profit, ganz allgemein, speziell heute oft dann Shareholder Value, dass man den Shareholder Value maximiert für das Management, die Stock Options haben oder für die Shareholder. Also das ist sicher problematisch aus einer emanzipatorischen Perspektive, dass da nicht auf Bedürfnisse ausgerichtet ist, sondern eben auf die Wertverwertung. Und es ist natürlich kein demokratischer Prozess. Da gibt es ein Management, das entscheidet und das Shareholder im Nacken hat. Und so wie die sich aufeinander beziehen, ändert sich historisch immer mal wieder. Aber so aus deren Auseinandersetzung primär entscheidet sich, wie produziert wird. Und es ist auch nicht nachhaltig, weil da werden sogenannte Externalitäten ausgeklammert. Also wenn da Autos produziert werden, dann geht's in dieser Entscheidung geht's darum, ob man die verkaufen kann und wie viel Profit man damit machen kann und was das mit den Stocks macht. Da geht's nicht darum, ob es vielleicht blöd ist, in einer Stadt voller Autos zu leben. Also die Leute, die dann den Lärm haben oder die Luftverschmutzung, die entscheiden da nicht mit in diesem Entscheidungsprozess, in diesem Planungsprozess. Genau, das ist Unternehmensplanung. Und das ist einfach extrem wichtig, weil durch diese Entscheidung aus diesem Prozess raus, wie man investiert, was man produziert und welche Kapazitäten wir aufbauen, also welche kollektiven Kapazitäten, dass wir bestimmte Waren herstellen, das ist, so bauen wir quasi unsere langfristige ökonomische Kapazität auf. Und das ist aber, das sind private Entscheidungen. Und diese Unternehmen stimmen sich auch nicht miteinander ab. So. Und die staatliche Planung, die kann mehr auf sich so auf so, also die hat auch die Aufgabe, zu einem gewissen Grad sich diesen Externalitäten dann anzunehmen, nachdem bestimmter Schaden halt schon passiert ist so. Die zielt generell auf soziale Stabilität auf der einen Seite, also die hält, die muss den sozialen Frieden irgendwie halten, obwohl da ein sehr ungleicher Markt ist. Dafür muss Geld ausgegeben werden und zum anderen hat die auch ganz viele Aufgaben, die Akkumulation aufrechtzuerhalten, dass diese wirtschaftlichen Prozesse sauber laufen, damit möglichst viel Wachstum da ist. Das sind so die zwei Aufgaben für Staatlichkeit. Die sind oft auch im Widerspruch miteinander und dann gibt's da soziale Kämpfe und die Ausrichtung kann mehr in die eine oder andere Richtung zielen. Aber das ist so die grundlegende Aufgabe für so eine staatliche Planung. Und dazu konkret hat sich jetzt vor allem im 20. Jahrhundert herausgebildet, dass man makroökonomische Koordination betreibt. Also dass man durch Fiskalpolitik oder durch Geldpolitik guckt, dass da alles stabil bleibt, dass man Investitionen, die vielleicht vom Markt nicht getätigt werden, nochmal bezuschusst und dass man ganz aktive Industriepolitik betreibt. Also das sind diese zwei Formen von Planung, die es gibt. Ja.
Da hätte mich jetzt interessiert, vielleicht kommen wir jetzt mal zu dem, was demokratische Planung, emanzipatorische Wirtschaftsplanung demgegenüber heißen kann, weil zu sehen, dass im Kapitalismus geplant wird seitens von Unternehmen und seitens von Staaten, dass da also die Kapazitäten da sind, Wirtschaft auch zu planen, das ist ja schön und gut. Aber das auch demokratisch zu tun, das ist ja was ganz anderes. Ne? Vielleicht können wir wollen nachher noch auf ein bisschen detaillierter auf ganz spezielle Modelle, konkret Utopien demokratisch-sozialistischer Planung eingehen. Ja, aber vielleicht mal für den Anfang kurz, Christoph, was ist denn all diesen Vorstellungen demokratischer, sozialistischer Wirtschaftsplanung gemeinsam in ihrem Versuch einer Überwindung des Kapitalismus? Ich denke, das setzt ja ganz zentral dann auch an der Überwindung der marktförmigen Vermittlung an, genau, zwischen diesen Unternehmen, die im Kapitalismus für sich planen, aber sie sind ja immer noch vermittelt miteinander über den Markt, auf dem sie miteinander konkurrieren, indem sie Profite erwirtschaften müssen, um auf dem Markt zu bestehen, zu reinvestieren, wodurch auch ein Wachstumszwang und ein Druck entsteht. Das machen die ja nicht aus bösem Willen, sondern weil sie es machen müssen, ansonsten würden sie untergehen. Mhm. Also vielleicht kannst du mal schildern, was den Ideen demokratisch-sozialistischer Wirtschaftsplanung, über die wir nachher noch detaillierter sprechen wollen, um unseren ZuhörerInnen auch mal so ein Gefühl dafür zu geben, was ist da seit, sagen wir mal, so den 90ern an Input schon da, an verschiedenen Modellen, was ist denen ganz grundlegend gemeinsam in der Vorstellung einer Überwindung des Kapitalismus?
Ich glaube, wenn man es allgemein formuliert, dass man die alle oder zumindest fast alle Modelle mitnimmt, dann kann man sagen, dass der Ausgangspunkt ist, dass eine Demokratie am Arbeitsplatz nicht ausreichend ist. Ich glaube, der Hintergrund, vor dem diese Modelle entstehen, ist, dass man in den 50ern, 60ern ist Planung extrem positiv konnotiert, im Westen wie im Osten. Also es ist überraschend, wie positiv konnotiert Planung ist. Man meint dann natürlich unterschiedliche Sachen mit. Aber ohne jetzt da ins Detail zu gehen, seit den 70ern, 80ern wird Planung eher so ein Dirty Word. Und vor allem mit dem Zusammenbruch des Realsozialismus Planung diskreditiert. Und viele progressive KritikerInnen des Kapitalismus ziehen sich dann so auf Demokratie am Arbeitsplatz zurück, weil die ist unkontroverser, dass Leute an ihrem Arbeitsplatz Entscheidungen treffen dürfen, wie sie arbeiten möchten, was toll ist, was ganz wichtig ist. Aber der Ausgangspunkt für die Modelle demokratischer Planung ist der Gedanke, dass das nicht reicht, wenn diese, sagen wir, sind alles irgendwie nette soziale Kooperativen, aber dann konkurrieren die auf einem Markt. Das führt zu bestimmten Problemen wieder. Das wäre nicht die gleiche Marktwirtschaft, die wir heute haben, weil Kooperativen sich anders verhalten. Aber das wäre immer noch problematisch. Da gibt's immer noch, dann können die sich nicht absprechen, die können sich nicht aufeinander abstimmen. Das würde zu wirtschaftlichen Zyklen, dadurch zu Krisen führen. Das ist nicht ausreichend, ist der Gedanke. Also darüber hinaus müssten sich irgendwie diese voneinander getrennten Kooperativen noch miteinander abstimmen können, eben weil die voneinander abhängig sind, weil die Entscheidung von der einen Kooperative mehr oder weniger zu produzieren hat extreme Auswirkungen auf die Inputs liefern sollen und die vielleicht quasi ähnliche Produkte produzieren, weil die Nachfrage ja nicht zwangsläufig größer oder kleiner wird. Genau. Und da ist der Gedanke, weil die interdependent sind, braucht es irgendeine Form der Vermittlung, die kooperativ ist. So, die sollen sie miteinander abstimmen können. Dann hat man so ein Bild von, okay, jetzt können die sich miteinander abstimmen. Ja. Dann muss man aber noch so eine zweite Trennung überwinden, nämlich die Trennung von der Wirtschaft, von all diesen Betrieben, vom politischen Gemeinwesen, eben weil wir nicht nur ArbeiterInnen sind, sondern weil es in irgendeiner Form für die Richtungsentscheidung für gesellschaftliche Entwicklung müsste man irgendwie noch mit reinkriegen, dass wir ganz viele plurale Lebensidentitäten und Lebensrealitäten haben. Also dass irgendwie noch so unser Interesse an guten Konsumgütern, an einem funktionierenden Gemeinwesen, unsere Identitäten qua Geschlecht, Sexualität, Herkunft und so weiter, dass die irgendwie noch mit reinwirken können in grundlegende Entscheidungen, wo die Reise hingeht für uns alle. Das ist der Gedanke. Also irgendwie sollen sich diese Betriebe anders aufeinander beziehen und irgendwie soll sich das politische Gemeinwesen und die wirtschaftliche Sphäre anders aufeinander beziehen.
Was mich da noch interessiert hätte, Christoph, Wirtschaftsplanung in sozialistischer Tradition würde auch ja vorsehen, dass die Produktionsmittel, die Unternehmen ja in Hand der vielen, in Hand der ArbeiterInnen sind. Warum ist denn das eigentlich wichtig aus deiner Sicht? Es gibt ja auch Planungsideen, in denen die Eigentumsverhältnisse nicht angetastet werden. Also ich hatte hier auch im Podcast Ulrike Herrmann zu Gast mit ihrem Buch Das Ende des Kapitalismus, ne, wo sie so eine Art Überlebenswirtschaft, so nennt die das, entwirft. Und das ist so angelehnt an die britische Kriegswirtschaft im Kampf gegen Nazi-Deutschland. Und da, sage ich mal, entwirft sie so eine demokratisch, weil das kann man in Anführungszeichen, sie selbst nimmt das demokratisch-private Planwirtschaft, ne, in der Unternehmer ihr Eigentum behalten, aber der Staat ganz zentral Ressourcen, Energie und Arbeit, ja, entsprechend ökologischer Grenzen rationiert und steuert, so dass dann halt die Unternehmen in diesem Korsett, ja, was da entsprechend der planetaren Grenzen entworfen wird, nur wirtschaften können. So. Ja. Man könnte ja auch sagen, und das würde sie wahrscheinlich auch so tun, es braucht da eben Pragmatismus, ne, angesichts der mangelnden Zeit, die wir haben, und auch angesichts der Schwierigkeit von Enteignungen oder Vergesellschaftungen, ja. Also privates Eigentum unangetastet lassen, kombinieren mit staatlicher Planung und Rationierung. Kann das aus deiner Sicht eine Lösung sein oder ist es irgendwie ein frommer Wunsch, ja, im Einvernehmen mit Kapitaleigentümern irgendwie diese ökologischen Probleme, die Polykrisen zu überwinden?
Ja, ich glaube, ich würde erstmal so anfangen. Diese Perspektive ist, in der Planungsliteratur wird die gerne kritisiert. Ich, jenseits von der Bewertung von dieser Perspektive, finde ich aber eine Auseinandersetzung damit sehr, sehr wichtig, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass eine grüne Kriegsökonomie ein bisschen der Fluchtpunkt aktueller Entwicklung ist, eben weil soziale Konflikte relativ blockiert scheinen. Also ich glaube, wir bräuchten weitgehende Vergesellschaftung, wir bräuchten Prozesse der Vergesellschaftung, um die Klimakrise adäquat entgegenzutreten. Aber angesichts aktueller Machtverhältnisse, so toll und sympathisch und wichtig die Vergesellschaftungsbewegung auch ist, bei aktuellen Rechtsverschiebungen gibt's gerade ganz, also aus einer kurzfristigen Perspektive gibt's gerade keine Mehrheit, um die durchzudrücken. Das heißt, da ist irgendwas blockiert erstmal noch. Das kann sich auch verschieben, aber aktuell. Ja. Gleichzeitig eskalieren die Sachzwänge sukzessive. Also Katastrophen häufen sich, die Zeit geht weg, es gibt Sachzwänge und die werden größer. Und das ist eine Triebkraft in Richtung zentralistischer Planung. Da hat Ulrike Herrmann recht, weil dann gehen wirklich alle zum Staat quasi in so einer Situation. Und dann ist es auch der einzige Akteur, der da irgendwas tun kann. Also hat man dann quasi eher so Zentralplanung bei Beibehaltung des Privateigentums, weil an dem lässt sich irgendwie nicht so gut rütteln. Aber um da gleichzeitig Stabilität noch zu gewährleisten und sozialen Frieden zu halten, ist man dann schnell bei Rationierung. Das hat man schon ein bisschen bei den Gaspreisen gesehen, dass man da schnell bei so einer Debatte ist. Es gibt Weltregionen, wo das jetzt schon bei Wasser ein Thema ist. Also so, man kommt dann dahin, dass bestimmte Güter einfach dann staatlich gewährleistet werden müssen. Und das ist das Rezept, das ist eine Kriegsökonomie. Also Privateigentum mit Zentralplanung und Rationierung, das ist für mich eine Kriegsökonomie. Von daher, ich sehe, dass wir in die Richtung steuern. Zukunft immer schwer vorherzusehen, aber das ist so ein bisschen mein Blick darauf gerade. Sowas kann dann sehr viel progressiver oder regressiver sein. Also die Frage, wie autoritär dann so eine Zentralplanung ist oder wie viel Freiheit da überhaupt noch bleibt und welche Formen des Ausschlusses sich durch Rationierung ziehen, wer dann da auf bestimmte Güter dann noch ein Anrecht hat und wer nicht, also vor allem mit Blick auf Staatsbürgerschaft und so weiter. Also das sind extrem, das wird dann über soziale Kämpfe entschieden. Um das jetzt so zu bewerten, ich glaube, dass die Kriegsökonomien im Zweiten Weltkrieg, auf die sich Ulrike Herrmann bezieht, die haben gezeigt, dass Planung sehr effizient sein kann. Deswegen hat man ja auch geplant, weil man da die Wirtschaft in so einer Krisensituation eben nicht mehr im Markt überlassen wollte, sondern man hat direkt geplant. Man muss auf jeden Fall auch anerkennen, dass gerade in England war die durchschnittliche Bürgerin danach besser ernährt als vorher. Das ist ein großer Punkt, der zeigt, wie problematisch diese laissez-faire Marktwirtschaft vorher war. Trotzdem, ja, stimmt, es ist nicht ein positiver Bezugspunkt für Emanzipation. Das basiert historisch auf Zwangsarbeit. Zentralplanung birgt immer eine autoritäre Gefahr. Vergesellschaftung und Demokratie am Arbeitsplatz und soziales Eigentum sind Wert an sich, den man nicht aufgeben sollte. Und man muss auf jeden Fall auch dazu sagen, dass diese Form der privaten Planwirtschaft, die hat in dieser Kriegszeit funktioniert. Die hat aber dadurch funktioniert, also die ist dadurch auch nicht in irgendeinen sowjetische Autoritarismus abgedriftet, weil es einen Konsens gab von Kapital und Arbeit. Und den gab es, weil man diese Gefahr ernst genommen hat und weil man die aber auch irgendwie wusste, dass das geht zu Ende. Also dieser Krieg geht zu Ende. Das heißt, es ist eine instabile Form, die vielleicht, wenn man diesen sozialen Konsens bauen kann, dass ArbeiterInnen und Gewerkschaften sich mit Streiks zurückhalten und dass das Kapital auf Übergewinne verzichtet eine Weile und diese Interventionen und diese Vorschriften akzeptiert, dann ist es aber nur für eine Zeit stabil und dann muss man in die eine oder andere Richtung nach einer Weile. Also ich würde daher sagen, eine emanzipatorische Form sieht schon mal anders aus und es ist eine instabile Form, ja.
Ja, ist wahrscheinlich so dieses Problem, Klimakrise und ihre Folgen kommen halt nicht daher wie Nazi-Deutschland und ein Hitler, der mit Bombenkrieg gegen London kommt. So, ne? Also und dagegen funktioniert dann vielleicht dieser Klassenkompromiss und wir sehen aber, dass er hier gegenwärtig nicht funktioniert, sondern wir sehen eine Vertiefung sozialer Spaltung, wir sehen, dass Arbeit mehr noch diszipliniert werden soll, den Versuch, den Kapitalismus grün anzustreichen und sehen natürlich auch, wie das nicht funktioniert und wie die Temperaturen weiter anwachsen und die Reichen sich aber am Ende dann vielleicht eher auf irgendwelche Luxusjachten zurückziehen, als dass sie ihren Konsum und ihre Investitionsentscheidungsmacht dann irgendwie aufgeben, oder?
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du machst und die Bomben auf London und so weiter, die sind auch konkreter als wie so eine für viele doch eher schleichend wahrgenommen. Also der Klimawandel ist auch hier sehr real und das wissen auch sehr viele Leute. Das wissen, weiß die Landwirtschaft in Brandenburg und das wissen ganz viele andere Leute, aber es ist trotzdem so ein eher so ein schleichender Prozess für viele. Ja. Es gibt auch hier eine Mehrheit, eine große Mehrheit, die den Klimawandel ernst nimmt. Aber es ist wahrscheinlich schon ein guter Punkt zu sagen, dass die Bomben, die einplasseln, nochmal konkreter realer sind und so einen Konsens eher leichter ermöglichen, ja.
Ja, aber ich fand es auch spannend, was du gesagt hast, dass einfach die Sachzwänge, nämlich die eskalierende Klimakrise, dass die genau zu solchen Debatten führen werden. Ne? Also, okay. Dass wir über Rationierung sprechen werden. Und da werden wir natürlich die übelsten Ausschlüsse in Zukunft erleben in der klimakollabierenden Welt. Aber es sind natürlich auch ja mögliche Anknüpfungspunkte mit eigenen Ideen dann zu demokratischer Wirtschaftsplanung vielleicht dann da. Leute zu gewinnen.
Ja.
Oder was ist da dein Gefühl?
Absolut. Also, und das schließt, glaube ich, so den Kreis ein bisschen hin zum Anfang. Also, wieso das einfach eine sehr wichtige Frage ist. Und wieso das einfach auch gut sein kann, dass wir mit sozialen Kämpfen in den nächsten Jahren eher so damit beschäftigt sind, diese Rationierung zu erkämpfen für alle so gut wie möglich, wenn man nicht in eine progressive Vision quasi rutscht oder was Progressiveres dem entgegenzustellen hat. Ja.
Ja. Wir müssen uns aber auch quasi im Diskurs quasi so einem, ich würde mal sagen, so einem neoliberalen Zombie auch weiterhin stellen. Hm. Denn trotz der Tatsache, dass wir überall das Scheitern des Marktes sehen, ist diese Vorstellung, dass der Markt die einzige mögliche und gescheite Wirtschaftsordnung ist, die ist ja immer noch ganz zentral. Ne? Nicht nur in den Debatten, sondern auch in den einzelnen Köpfen. Hm. Und auch die Vorstellung, dass Planwirtschaft aufgrund ihres historischen Scheiterns praktisch oder prinzipiell nicht funktionieren kann, weil eine moderne Wirtschaft zu komplex ist. Das ist auch so ein klassisches Argument von Wirtschaftsliberalen. Also, dass es keinen Plan geben kann, auch nicht entworfen von irgendwelchen neuen Technologien, von irgendwelchen Supercomputern. Es keinen Plan geben kann, der in der Lage ist, eben diese Komplexität einzufangen. Hm. Man könnte ein bisschen Winston Churchill mit seinem Demokratie-Zitat abzuwandeln, könnte man so sagen, ja, der Markt ist bei all seinen Irrationalitäten, also das würden wahrscheinlich Befürworter sagen, ist der unter den schlechtesten wirtschaftlichen Ordnungen dann am Ende doch noch die bestmögliche wirtschaftliche Ordnung. Also was sind denn aus deiner Sicht so standardwirtschaftsliberale Argumente gegen ja demokratische Planung, auf die man sich einstellen muss, wenn man da die Debatte führen möchte und da tiefer reingehen möchte? Und was lässt sich denen vielleicht auch entgegenhalten?
Ich stelle mir dann eher bessere Argumente vor, also nicht so ein plattes Ja, aber DDR oder Ja, aber sondern ich glaube, die besseren Argumente sind eben die, also das, ich glaube, das stärkste Argument gegen Planung ist, dass wenn man argumentiert, dass wenn man anerkennt, okay, der Markt ist nicht so gerecht und ist nicht so nachhaltig, aber er ist immerhin effizient, so quasi, und dann wollen wir eine sozialökologische Marktwirtschaft haben, so quasi wir bauen ein bisschen was, der Markt erwirtschaftet die Effizienz, von der wir dann ein bisschen was abzwacken, um zumindest so ein soziales Sicherheitsnetz und ökologische Standards quasi zu gewährleisten. Das ist, glaube ich, das stärkste Argument. Also einfach angesichts der Zeiten und der dramatischen Krisen. Ich glaube auch, dass das unter vielen eher progressiv gesinnten Leuten so ein bisschen das Gefühl immer ist, so der Markt ist das Effiziente und wir brauchen quasi was, was den einhegt und irgendwie diese Effizienz gut nutzt. Es ist auch nicht komplett von der Hand zu weisen angesichts der realsozialistischen Erfahrung, ist das nicht komplett von der Hand zu weisen. Ich glaube, was da aber halt wirklich problematisch ist, ist, welcher Effizienzbegriff dem zugrunde liegt. Also wenn man sich das Ausmaß der ökologischen Krise anguckt, wenn man sich auch sowas anguckt wie diese chronischen Überkapazitäten, beispielsweise im Autosektor, aber auch in anderen Industrien, wie da verschiedene Firmen, die sich nicht miteinander abstimmen, einfach chronische Überkapazitäten produzieren, Fabriken bauen, Maschinen bauen lassen, Arbeiter in quasi ausbilden und dann ist die Nachfrage gar nicht da. Aber man hat so Pfadabhängigkeiten, weil man schon rein investiert hat oder man glaubt, dass man doch irgendwie das Unternehmen ist, das jetzt irgendwie das größte Stück des Kuchens kriegt. Und dann gibt's so eine kollektive Überkapazität, das ist total verschwenderisch, wo man diesen Effizienzbegriff auf jeden Fall mal revidieren muss. Und auch nochmal jenseits von so Bildern, wie viel weggeworfen wird von so Lebensmitteln, eben weil es keine kaufkräftige Nachfrage gibt. Und diese chronische Unfähigkeit der Marktwirtschaft, die Bedürfnisse, die essentiellen, existenziellen Lebensbedürfnisse vieler Menschen zu erfüllen, an sicherem, bezahlbaren Wohnraum, an Lebensmitteln, an gesellschaftlicher Teilhabe, an Gesundheitsversorgung und so weiter. Da ist bei aller Konsumexpansion, die vielleicht sowas wie Amazon und Billigproduktion für viele hier im Westen dann bei bestimmten Sachen ermöglicht, ist es irgendwie so, also in meinem Umfeld in Neukölln, das ist toll, dass man irgendwelche Special-Sachen essen kann und irgendwie ganz tolle Konsumauswahl hat, aber irgendwie kann man sich dann trotzdem gleichzeitig die Miete nicht leisten und das ist für aus so Mittelschichtsmenschen undenkbar, dass man hier irgendwie eine Wohnung besitzt und dadurch sich mal vielleicht fürs Alter irgendwie rauszieht, aus diesen Miete zahlen müssen so und dadurch abhängig sein. Also dass diese Essentials nicht, das kriegt die Marktwirtschaft nicht hin und das kann die Marktwirtschaft auch nicht hinkriegen, weil es muss einen Arbeitszwang geben, weil der Arbeitsplatz ist meistens relativ autoritär, die Leute werden durch Arbeitszwang zur Arbeit getrieben und wenn diese Essentials für alle leicht zugänglich sind, dann bricht das alles so ein bisschen in sich zusammen. Mhm. 1000 Beispiele, die Wohnungen, die hier in Berlin und in vielen Großstädten gebaut werden, die werden für kaufkräftige Nachfrage gebaut, nicht nach Bedürfnissen von den Leuten. Das ist alles, ein Effizienzbegriff, der das nicht greifen kann, ist für mich wertlos. Deswegen muss man da auf jeden Fall auch erstmal ansetzen und diesen Effizienzbegriff quasi kritisieren. Jetzt, um nicht irgendwie beim Markt nur zu bleiben. Es gibt das klassische Argument, dass der Markt ganz toll ist, Informationen zu verarbeiten und das irgendwie schnell tun kann, dass er wie so eine Informationsverarbeitungsmaschine ist. Das Argument ist immer schwächer geworden über die Zeit. Es wird heute auch nicht mehr so oft geführt. Das ist einfach angesichts von Supercomputern, digitaler Vernetzung, Big Data, Predictive Analytics, diese Informationsverarbeitung, die kann synthetisch besser passieren. Dafür braucht man keinen Markt. Das beste Argument gegen Planung ist von Hayek ausgeführt und seinen Anhängern, auch von Israel Kürzner, Dan Lavoie, andere neoliberale Libertäre, die sagen, die Sowjetplanung oder eine Planwirtschaft, was sie nicht kann, ist das implizite lokale Wissen einbeziehen von einzelnen Menschen, von lokalen Betrieben. Da ist der Gedanke, dass es viel Wissen in der Gesellschaft gibt, dass erstmal das Wissen zerstreut ist in der Gesellschaft. Wir alle haben spezielles Wissen und spezielle Fähigkeiten und es gibt unterschiedliche Lebenskontexte. Also wir kennen lokale Kontexte und nicht alle von dem Wissen kann man teils was kommunizieren und es ist toll, dass man über digitale Technologien das vielleicht zu einem potenziellen Zentralplanungszentrum schicken kann, bestimmte Infos. Aber viel davon kann man eben nicht artikulieren. Das ist implizites Wissen, nennt man das. Und das ist ein wichtiges Argument und das ist ein starkes Argument. Das ist aber ein Argument gegen Zentralplanung und nicht für die Marktwirtschaft. Ja. Also das Argument ist, dass es nicht einfach eine zentrale Planungsinstitution gibt. Jenseits von autoritären Gefahren ist es nicht, quasi kann es nicht einfach ein Zentralplanungszentrum geben, das alles weiß. Das ist ein Argument, dass man, wenn dann, dezentral und zentral vermitteln muss in dem Planungsprozess. Es ist auch so, dass in der Marktwirtschaft, also gibt's auch ganz viel implizites Wissen von Leuten ohne Kapital, die vielleicht eine Idee haben für irgendein Unternehmen, aber halt keinen Zugang zu Kapital und dieses implizite Wissen auch nicht nach dem Handeln können oder in einem autoritären großen Betrieb irgendwelche Leute am Fließband stehen, die irgendwelches implizites Wissen haben, das gar nicht mit in Planungsentscheidungen einbezogen wird. Also es ist nicht ein Argument für die Marktwirtschaft, sondern es ist ein Argument gegen Zentralplanung.
Ja, spannend, was du sagst. Genau, und wir wollen auch gleich anhand von ein paar Modellen so ein bisschen erläutern, wie ja Planung demokratisch vermittelt, dezentral, zentral und dann auch vielleicht effizient gestaltet werden könnte. Ja, mich hätte jetzt aber doch nochmal der Blick zurück auf die realsozialistische Kommandowirtschaft interessiert, weil ich glaube, es wichtig ist zu verstehen, was an dieser Zentralplanung nicht funktioniert hat. So, die war nämlich natürlich nicht nur politisch autoritär, sondern sie war eben auch wirtschaftlich ineffizient. Mhm. Ist de facto so. Und ich glaube, da muss man drauf schauen, muss verstehen, was da nicht funktioniert hat und was das eben für emanzipatorische Planungsmodelle oder emanzipatorischen Planungsbegriff dann am Ende bedeutet. Weil ich glaube, das wird oft ausgespart, so, und Leute sind sich dann, geben sich nicht die Mühe, dann wirklich mal genau hinzuschauen, so, und deswegen wollen wir das hier tun. Mhm. Also vielleicht kannst du mal erläutern, wie wurde in der Sowjetunion gewirtschaftet und woran ist dieses Zentralplanungsmodell gescheitert? Und was bedeutet das dann vielleicht auch, wenn wir ein Interesse dran haben, zu bestimmen, wie heute ein emanzipatorischer linker Begriff von Planung aussehen könnte? Also welche Lehren können wir auch daraus ziehen?
Ich würde erstmal grundlegend allen Leuten, die sich für entsprechende Themen interessieren, sich nahelegen, sich damit auseinanderzusetzen mit der Geschichte des Realsozialismus. Ist einfach spannend. Und das ist aber dann auch am besten auf eine Art auseinandersetzen, wo man Ideologinnen unterschiedlicher Couleur vielleicht da irgendwie draußen lässt, sondern wirklich mal nüchtern. Weil ich tue das immer mal wieder. Die Daten sind oft auch wirklich umstritten, quasi so, für die man braucht für eine Einordnung. Und die der Diskurs hat sich total verschoben. In der Nachkriegszeit wurde die Sowjetunion teils von Mainstream-Ökonomen des Westens als die effizienteste Ökonomie der Geschichte angesehen, eben weil man da eben so Wirtschaftswachstum fixiert auch ist, dann unter liberalen Ökonomen, und dann sieht, oh ja, okay, so eine Form von rapider Industrialisierung wie jetzt in der Sowjetunion, aber auch in Südkorea oder in Japan, wo zwar nicht, das ist nicht eine Planwirtschaft, aber auch da wird relativ zentral geplant. Also da ist Planung total positiv konnotiert. Später dann nicht mehr, seit den 70ern, 18, das hatte ich auch schon gesagt. Ja. Und ich glaube, dass, was diese Zentralplanung konnte, was sie relativ gut konnte, auf unter hohen sozialen Kosten, und ich bin gerade als libertärer Mensch, aber auch so nicht, also so, ich bin keiner mit grundlegenden Sympathien, um das auf jeden Fall zu sagen, aber was sie relativ gut konnte, wie auch die britische Kriegsplanung, ist, wenn man so ein konkretes Ziel hat, also wenn man ein sehr konkretes Ziel hat, wie jetzt, wir müssen Waffen gegen die Nazis produzieren, bei der kritischen Kriegsplanung oder bei der Sowjetplanung, wir wollen unbedingt industrialisieren. Nicht, dass das demokratische formuliert wurde, dieses Ziel, aber das war das Vorgegebene. Und was da Zentralplanung dann gut kann, ist massiv Ressourcen mobilisieren für diesen Zweck und um den langfristigen Blick zu behalten. Deswegen ging das relativ gut mit dieser Industrialisierung. In einer ausdifferenzierten Konsumgesellschaft, wo es ganz viel mehr Interessen gibt, wird es dann schon schwieriger, weil da muss man sehr viel mehr Informationen verarbeiten und muss sehr viel mehr Stimmen eigentlich reinholen. Das ist so ein genereller Blick erstmal. Jetzt, wie hat das funktioniert? Ganz runtergerissen, und es ist vereinfacht, weil sich das auch über Phasen unterschieden hat und so weiter, aber ich glaube, es funktioniert wenn ich es jetzt irgendwie mal ganz allgemein halte. Man hat dann da politische Eliten, ein Zentralkomitee, eine Partei, da werden Richtungsentscheidungen getroffen, sowas wie, wir wollen industrialisieren, aber quasi auch so, wo soll die Wirtschaft hin in den nächsten Jahren? Und dann gibt's ein zentrales Planungsbüro, das übersetzt diese politischen Prioritäten in irgendeiner Form in quantitative Vorgaben, Output-Vorgaben, also was man produzieren soll, mit auch so einem Blick von den Produktionskapazitäten, die man so ein bisschen auf dem Radar hat, weil man ja schon am Planen ist. Auf der Basis müssen die einzelnen Betriebe dann die Inputs abschätzen, die sie für diese Outputs brauchen, und geben diese Informationen zurück an die Planungsbehörde, also so zurück zum Zentrum. Dann hat die Planungsbehörde quasi diese Schätzungen, aggregiert die zusammen und nutzt dann was, das hieß Material Balance Planning. Das war eine Methode, um diese ganzen unterschiedlichen Inputs, die da überall gebraucht werden, und diese ganzen unterschiedlichen Sektoren aufeinander abzustimmen. Also, dass man sicherstellt, dass so halbwegs genug Inputs für die Outputs da sind, so dass diese, weiß ich nicht, nicht genug Stahl da ist oder Eisen oder was auch immer. So, und dann gibt man diese Informationen wieder zum Betrieben. Dann müssen die vielleicht nochmal ihre Vorgaben ändern oder ihre Schätzungen und so weiter. Das geht so ein bisschen hin und her. Aber relativ zügig entsteht dann da so quasi ein fester Plan. Das wollen wir jetzt produzieren. Halt von oben top-down geplant, aber mit der Mitwirkung von diesen einzelnen Betrieben. Und der Plan ist dann verbindlich für ein Jahr und steht dann. Und dann kann aber auch jetzt irgendwie erstmal nichts mehr geändert werden. Der läuft dann so. Und da ist viel problematisch dran. Mhm. Das könnte natürlich sehr bürokratisch werden, das ist top-down, das konnte dieses lokale Wissen, das da die einzelnen Betriebe haben, nicht mitnehmen, sondern weil das wurde ja zentral nach politischen Prioritäten entschieden. Ich glaube, der Ausgangspunkt für eine Kritik muss dieses Autoritäre sein. Also wir haben auch bis heute keine demokratische Zentralplanung gesehen und keine demokratische Planwirtschaft, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Aber dieses brutal Autoritäre verschlechtert die Informationslage. Jenseits von ethischen Fragen, wieso das nicht wünschenswert ist, ist das auch für so einen Planungsprozess nicht gut, weil die Akteure vor Angst, vor Bestrafung halt vielleicht lügen. Also es ist dann vielleicht halt sinnvoll zu sagen, dass man weniger Kapazität hat, als man hat, dass man auf jeden Fall diese Planvorgabe erfüllt, um bloß nicht bestraft zu werden dafür. was einfach eine reale Angst ist. Das checkt man natürlich als Planungszentrum dann auch, dass die vielleicht ihre Kapazitäten zurückhalten. Dann muss man eigentlich eher schon wieder schätzen, was man glaubt, wie stark die lügen. Und das ist eine furchtbare Ausgangslage für einen Planungsprozess, weil man wirklich einfach keine sicheren Informationen hat. Und da dann so ein Katz-und-Maus-Spiel auch entsteht. Und dann, das ist so, ich glaube, das ist ein Grundproblem. Also neben diesem, dass das lokale Wissen nicht integriert wird, dass es autoritär ist und dass es gar keine Planungsgrundlage gibt. Dann gibt es auch so diese anderen, diese Geschichten kennt man teilweise, dass das ist auch eine sehr aggregierte Planung gewesen. Und da wurde dann zum Beispiel gesagt, wir wollen Nägel, ist irgendwie so ein klassisches Beispiel, das oft gegeben wird. Dann gibt man das in Gewicht an, wir wollen so und so viele Nägel, dann werden halt extrem große Nägel produziert, oder wir wollen so und so viele Nägel, dann produziert man eher kleine, aber so, man erfüllt auf jeden Fall diese Planvorgaben, diese zentralen, ja. Genau, ich glaube, also die Kritik des Autoritären muss da zentral sein, muss der Ausgangspunkt sein, aber es ist auch ein generelles Problem mit so einer Zentralplanung, dass man diese Eigeninitiative und auch dieses Wissen, dass lokale Betriebe von ihrem Kontext haben, dass die nicht danach handeln können, sondern die handeln nach zentralen Vorgaben von irgendeiner irgendwo anders gelagerten Zentralplanungsinstitution.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock, nicht ausschalten. Denn damit ich kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Es sind gerade mehr als 1300 Leute, die monatlich Dissens mit einer Spende am Laufen halten. Aber es braucht tatsächlich noch ein paar Leute mehr, um die Zukunft dieses Podcasts zu sichern. Wenn dir also der Dissens-Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist und du es dir gerade leisten kannst, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Dabei sein kannst du schon mit 3 € im Monat und du finanzierst damit meine Arbeit am Podcast, aber auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Was es dieses Mal abzuschrauben gibt, das erfährst du in den Shownotes. Dort findest du natürlich auch alle Infos dazu, wie du Dissens supporten kannst. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit dem Sozialwissenschaftler Christoph Sorg. Wir sprechen über demokratische Wirtschaftsplanung. Es ist der Auftakt der kleinen Serie Was ist der Plan? Hier im Dissens-Podcast. Ja, danke dir, Christoph. Ich glaube, uns fehlt so ein bisschen die Zeit, da vielleicht auch noch auf weitere Punkte einzugehen. Ich würde jetzt gerne mal den Bogen schlagen zu, ich hatte es schon gesagt, wir wollen hier auch ein paar Modelle zumindest anreißen, andeuten, die weder zentralistisch noch politisch autoritär sein müssen. Und es sind natürlich im Zuge auch der Auseinandersetzung mit der realsozialistischen Erfahrung dann alternative Wirtschaftsplanungsmodelle entwickelt worden. Das sind auch Modelle, an die die Diskussion dann heute auch zum Teil anknüpft zumindest. Mhm. Genau, vielleicht können wir da mal ein paar wichtige vorstellen, um auch unseren ZuhörerInnen vielleicht so ein bisschen Orientierung zu geben. Ich kann vielleicht nochmal dazu sagen, dass alle vorgestellten Modelle den Markt als zentralen Koordinationsmechanismus abschaffen wollen, ne, und eine demokratische Planung an seine Stelle setzen möchten. Ja. Genau, und wie das konkret dann am Ende aussieht, das kommt natürlich auf die Modelle an, die sich dann auch zum Teil untereinander auch kritisieren oder kritisch aufeinander beziehen. Ich würde sie vielleicht mal kurz einfach nennen, damit es alle mal gehört haben. Und dann gehen wir wirklich in aller Kürze, weil für mehr haben wir nicht Zeit, dann auf einzelne Modelle ein. Ich werde ja auch ein bisschen was verlinken in den Shownotes, wo dann alle Leute, die dran Interesse haben, dann sich auch weiter informieren können zu den einzelnen Modellen oder auch allgemein zur Wirtschaftsplanung. Mhm. Genau, da wäre zum einen ich spreche es richtig aus, Parecon-Modell, also ein Modell partizipatorischer Ökonomie. Dann etwas, was man Cybersozialismus nennen könnte, dann auch wieder in Auseinandersetzung damit digitaler Sozialismus, über den wir sprechen wollen, über dieses Modell. Mhm. Dann gibt es das Modell ausgehandelter Koordination, Negotiated Coordination. Dann, jetzt wird es immer komplizierter, Leute, bear with me, demokratisch iterative Multi-Ebenen-Koordination, ja, und denkt euch jetzt schon so, what the fuck, was erzählt er mir da? Zu Recht.
aber wir kommen drauf zurück. Dann wollen wir über das Modell des Kommunismus sprechen, Commons und Kommunismus, ja, ausgearbeitet von Stefan Meritz und Simon Sutterlüth, die war ja auch hier im Podcast schon Thema. Es hat auch einen spezifischen Blick auf das Thema Planung und dann gibt es auch noch das Modell der Arbeitszeitrechnung. So, ein paar Leute von euch sind schon halb ausgestiegen und denken sich so, oh nee, much too complicated, aber ja, bleibt dran. Denn die Modelle, die werfen natürlich alle auch Schlaglichter auf, ja, Knackpunkte, sage ich mal, wenn es um das Thema demokratische Wirtschaftsplanung geht, wie das im Postkapitalismus aussehen könnte. Deswegen wollen wir sie zumindest kurz hier anreißen. Okay, Christoph.
Ja.
Genau, lass mal einsteigen mit Parikon, Modell partizipatorischer Ökonomie. Das ist ein Modell, was 1991 durch Robin Hahnel und Michael Alberts oder Michael Alberts vorgestellt und seitdem auch weiterentwickelt wurde. Mhm. Und das ist ja eben in Auseinandersetzung auch mit der realsozialistischen Kommandowirtschaft ein stark dezentraler und libertärer Ansatz, ja, in dem, ich sag's nochmal kurz, aber du darfst gerne ausführen, ja, Produktions- und Konsumräte, also ein rätedemokratisches Modell, bottom-up dann so die Produktion gestalten. Aber vielleicht kannst du mal schildern, ein bisschen genauer, was ist das für ein Modell und wie müssen wir uns da Planung und dann auch die Koordination unter Betrieben da vorstellen?
Sehr gerne. Also, weil du das gerade gesagt hast, ich glaube, wenn ich sowas höre wie Multilevel Iterative Democratic Coordination, kann man sich auch vielleicht mal fragen, ob es gar nicht, vielleicht ist es gar nicht die Hegemonie des Marktes, die diese Planung marginal gemacht hat, sondern das schlechte Brand Design, das schlechte Marketing oder so, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ich sag was zu Parikon, aber ich sag noch einen grundlegenden Satz, glaube ich, der irgendwie wichtig ist, dazu zu wissen. Wenn ich was zu diesen Modellen sage, dann sind es meistens wirklich umfassende Theorien von so einem Postkapitalismus. Also da ist so eine ganze, da ist so ein Verteilungsmechanismus, da wird Geld auf unterschiedliche Art überwunden oder nicht. Dann gibt's da teils ja und teils nein Konzepte für geschlechtlich konnotierte Arbeitszeitung, wie man die überwindet und so weiter. Also es sind umfassende Bilder oft. Ich konzentriere mich auf jeden Fall auf diesen mangels Zeit und weil es hier um Planung geht, auf diesen Planungsmechanismus, den die dann alle haben. Jetzt bei Parikon. Das ist ein spannendes Modell, weil das irgendwie so eine Mischung ist, so irgendwie zwei Ökonomen aus einem eher libertär-anarchistischen Spektrum, aber gleichzeitig auf so eine Art neoklassische Ökonomik. Also es ist irgendwie so, Robin Hahnel hat so eine Laufbahn, komplette Laufbahn durch, wo er eigentlich die Annahmen der VWL so nutzt, um so ein Gacha irgendwie zu zeichnen, wo er sagt, aber auch die VWL quasi zeigt, aus der lässt sich ableiten, dass man eigentlich quasi den Markt nicht haben sollte und eine gerechte demokratische Ökonomie dieser Form haben sollte und so weiter. Und manchmal fragt man sich aber auch so ein bisschen, ob dann irgendwann übers Game so ein bisschen so Grundannahmen aus der VWL so, sich so reinschleichen, das dann auch auf die Kritik, um die schon mal vorwegzunehmen, ja. Aber was da ganz wichtig ist, ist ein sogenanntes Iteration Facilitation Board. Das ist ein quasi ein Erleichterungs, das soll die Iteration erleichtern. Iteration ist so ein Hin und Her Austauschprozess. Das ist ein technischer Rat, der soll vermitteln zwischen diesen Konsumentinnenräten und Arbeiterinnenräten, die du schon erwähnt hast, indem da Preise berechnet werden. Also am Anfang von so einer Planungsperiode schlägt dieses Board Preise vor auf Basis bisheriger Erfahrung. Dann, das ist eine Information für Arbeiterinnen und Konsumentinnenräte, die jeweils getrennt voneinander quasi so das Angebot und die Nachfrage planen sollen. Die Arbeiterinnenräte schlagen vor, was sie produzieren wollen. Die Konsumentinnenräte schlagen vor, was sie konsumieren wollen. Beides wird dann aufaggregiert im Endeffekt. Also ein bisschen vereinfacht gesagt, wird das aufaggregiert. Und dieses technische Board verändert auf Basis dieser neuen Informationen die Preise. Und die Räte kriegen wieder diese Informationen. Jetzt sind Sachen dann doch teurer oder doch billiger. Und passen nochmal ihre Pläne, quasi ihre Produktionspläne an. Und so sollen so schrittweise Angebot und Nachfrage zueinander finden.
Ja, spannend. Also dieses technische Board, da stelle ich mir irgendwie vor, dass dann irgendwie, wir haben ja hier jetzt schon die Wirtschaftsweisen gegenwärtig so und das wäre dann halt irgendwie vielleicht ein bisschen demokratischer besetzt als gegenwärtig und würde aber dann zwischen Konsumbedürfnissen Vorschlägen und Produktionsvorschlägen vermitteln, oder?
Ja, genau. Also den Autorinnen ist das sehr wichtig, eben weil die aber auch aus so einer libertären Tradition kommen. Dieses Board, das hat eine technische Funktion, das hat kein politisches Mandat. Das soll nur quasi die Informationen verarbeiten.
Was sind vielleicht so, nur das noch kurz abschließend, so Knackpunkte oder Schwierigkeiten, die du siehst bei dem Modell, wo vielleicht andere Ansätze darauf Antworten zu geben versuchen?
Also da kann man streiten darüber, ob das eigentlich irgendwie so eigentlich diesen VWL-Annahme, wo dass sich so ein Angebot und Nachfrage in so einem Gleichgewicht finden, ob das das eigentlich so ein bisschen reproduziert. Die Autorinnen sehen das nicht so, das schon kann man, also ich sehe das auch ein bisschen so. Ja, ich glaube, was aber für mich so ein bisschen auch problematisch ist, ist, dass diese Letters sind irgendwie merkwürdig isoliert voneinander. Also es ist zumindest nicht, sind so nur einzelne Menschen, es ist zumindest so ein Rat, aber dass sich die Räte vielleicht auch miteinander austauschen, ist auch nicht eigentlich so. Da werden diese Präferenzen aufaggregiert und dann ist quasi das Wichtige sind einfach diese Preisbewegungen, statt dass die auch mal, dass es auch irgendwelche Institutionen gibt, wo die vielleicht miteinander verhandeln oder miteinander sich austauschen. Das ist so ein bisschen mein Problem damit, ja. Hm.
Alles klar. Dann lass uns mal weitergehen zum nächsten Modell, Cybersozialismus. Das steht im starken Gegensatz, sage ich mal, zu Paricon. Entwickelt wurde es von Paul Cockshott und Alan Cottrell. Und da geht es darum, dass durch den umfassenden Einsatz moderner Informationstechnologien dann ja eine sehr zentrale Planung dann vielleicht doch möglich wird. Du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, welche mehr Möglichkeiten man heute durch ja Big Data und andere Analyse-Tools durch eben neuere digitale Technologien dann vielleicht heute auch hat. Mhm. Die können natürlich auch eine Rolle in stark dezentralen Planungsformen spielen und würden die auch, wenn sich denn sowas durchsetzen würde. Ja. Aber vielleicht kannst du mal erzählen, was den AutorInnen hier bei diesem Cybersozialismus vorschwebt. Ist das quasi so ein bisschen Sowjetunion, Zentralplanung 2.0 und jetzt würde sie einfach funktionieren, weil man auf dieses lokale Wissen nicht angewiesen ist, weil das irgendwelche Predictive Technologies halt irgendwie alles miteinander vermitteln würden.
Ja, genau. Also ich glaube, dieses Kommunismus ist Sowjetmacht mit Digitalisierung oder so. Also ich glaube, so ein bisschen das Bild. Da ist so der Grundgedanke, ich glaube, wir haben da vorhin schon so ein bisschen dran gekratzt. Also bei diesen Beschreibungen der Sowjetunion, was sich da eben nicht durchgesetzt hat, so ein bisschen ist der Gedanke, was, wenn man jetzt so eine Sowjetunion nochmal hätte und sagen wir, es gibt aber so Elemente von der direkten Demokratie, es gibt so Losverfahren, diese Planungsbüros werden über Losverfahren besetzt und es gibt Abstimmungen über die Pläne und es gibt so teils so Elemente von demokratische Elemente und auf der anderen Seite gibt's neue Technologien, also jetzt wo Arbeitsplätze miteinander übers Internet alle vernetzt sind, quasi was, wenn dieses zentrale Planungsbüro auf deren ganzes Wissen zugreifen kann, also nicht aufs ganze Wissen, aber auf deren Produktionskapazitäten zugreifen kann, wäre dann nicht eine computergestützte Zentralplanung möglich und zudem noch quasi statt das eher so bisschen technologisch vereinfacht, dieses, was ich Material Balance Planning, was ich da meinte, dass man da die Inputs und Outputs aufeinander passt, dass man da sehr viel höherwertige Algorithmen drüber jagt, die das dann tun. Das ist der Gedanke. Also quasi demokratische Elemente, weiter Zentralplanung, aber die dann bessere Informationen durch Internet und höherwertige Technologie und Rechenpower, die diese Inputs und Outputs aufeinander passt. Also genau, das und dementsprechend klingt das auch ein bisschen wie so eine Variation von Sowjetplanung. Also da ist das zentrale Planungsbüro, das aggregiert diese verschiedenen Kapazitäten und Inputbedürfnisse und entwirft auf der Basis eine Reihe von Produktionsplänen, in dem verschiedene Sektoren, also so Inputs und Outputs algorithmisch aufeinander abgestimmt werden. Und diese Pläne entstehen, es gibt dann unterschiedliche und dann gibt es eine Abstimmung. Ich glaube, das habe ich gerade nicht mehr aus dem Stich. Ich glaube, das ist auch so ein E-Democracy-Gedanke da, dass man dann auch digital abstimmen kann. Aber auf jeden Fall stimmt man da darüber ab und dann tritt der Plan rechtlich in Kraft und ist verbindlich und es gibt quasi für die Betriebe verbindliche Output-Vorgaben, was sie dann produzieren müssen und Input-Zuweisungen, was sie dafür bekommen.
Ja, danke auf jeden Fall für den Überblick. Ich halte das sehr für Schmarrn, weil es mir viel zu top-down ist. Ich sehe da null Partizipation und Aushandlung. Und da hat ja keiner Bock, einfach nur so auszuführen, was da irgendwie der Supercomputer errechnet. Und ich bezweifle stark, dass Technologien wie künstliche Intelligenz das lokale oder auch verkörperte Wissen und Erfahrung, dass die das abbilden können. Ich meine, wir sehen ja jetzt schon, wie bias-behaftet KI-Technologien zum Beispiel sind. Ja, also wenn sie zum Beispiel Rassismus reproduzieren. Mhm. Aber vielleicht, Christoph, was sind aus deiner Sicht problematische Aspekte beim Cybersozialismus?
Was für mich da problematisch ist, dass diese direktdemokratischen Elemente, also ich finde die so echt eher ein Freund von einer Mischung aus partizipativen und deliberativen Demokratie-Elementen. Also da ist so ein bisschen überspitzt gesagt, es fühlt sich an, dass wir per Los entscheiden, wer uns krass regieren darf. Also, ist dann zumindest Zufall und man könnte dabei sein. Also ja, es ist natürlich übertrieben, aber so also die Demokratie fühlt sich für mich nicht, es ist nicht die Demokratie, die ich mir vorstelle, aber zudem bleibt es halt dabei, dass das ist halt dann ein zentrales Planungsbüro und bestimmte Formen von lokalen impliziten Wissen dieser lokalen Betriebe sind nicht unbedingt aggregiert. Die können auch mit höherwertigen Technologien, das hatte ich ja schon gesagt, kann man die nicht zwangsläufig hin und her senden. Und da stellt sich dann auch ein bisschen wieder wie bei einer Sowjetunion die Frage, wenn diese zentralen Output-Vorgaben, also so wie im Modell vorher, dass die die selber entworfen haben, das ist halte ich es für sehr viel wahrscheinlicher, dass die da, sich da auch dran halten, ohne brutalen Zwang, als quasi, wir haben diese Produktionspläne nicht erstellt, wir durften bei der Abstimmung mitmachen, haben dann vielleicht aber halt verloren und jetzt müssen wir das aber auch machen. Ja. Das halte ich für nicht gut, eine gute Grundlage, dass die Leute, die das ausführen sollen, erstmal motiviert sind und da Bock drauf haben, aber auch, dass die das, sich da dran halten. Und
ich glaube, da fühlt man sich nicht besonders selbstwirksam, ja. Wenn man quasi so, ah ja, der Algorithmus hat mir jetzt gesagt, ich soll das und das tun und dann habe ich keinen Bock drauf.
Das ist, glaube ich, nicht. Also da müsste man wahrscheinlich Arbeitsforscherinnen und Sozialpsychologen fragen, aber so von den Basics, die ich weiß, ist das nicht, es ist eine der Grundlagen, dass man das Gefühl haben muss oder das, also natürlich auch real so sein muss, dass man da mitwirkt und eine sehr viel realere Stimme hat, ja.
Ja, ein weiteres Modell hatte ich schon erwähnt, digitaler Sozialismus, ist ein Modell vom Ökonomen Daniel Saros von 2014 und baut so ein bisschen auf dem Parikon-Ansatz auf, verbindet den aber vielleicht mit einer stärkeren Nutzung moderner Informationstechnologien für eine dezentrale Vermittlung, also befindet sich wahrscheinlich vereinfacht gesagt jetzt irgendwo zwischen den zwei Modellen, die wir eben schon vorgestellt haben, ne? Cybersozialismus und Parikon, also einen sehr dezentralen und einen sehr zentralistischen Ansatz.
Ja.
Und ich glaube, so wie ich es verstanden habe bei dir, ich habe ja deinen Artikel dazu auch gelesen, deine Einführung, war das vielleicht auch, wurde so 2014 veröffentlicht, war dann auch sehr populär, weil es auch sehr ja populärwissenschaftlich oder so mainstreammäßig anschlussfähig war. So, ne? Also es wurde dann auch Amazon-Sozialismus genannt, weil so ein bisschen die Idee war, dass wir auf so einer sozialistischen Amazon-Plattform KonsumentInnen so Wunschlisten erstellen, so auf deren Basis dann am Ende Unternehmen produzieren. Kann jetzt natürlich jeder sofort irgendwie mitempfinden, so, ne? Mhm. Haben wir alle auch schon gemacht auf Amazon oder auf welchen E-Commerce-Plattformen auch immer, so, ne? Irgendeine Wunschliste angelegt und dann hit the button bestellen, so. Mhm, total. Aber genau, kannst du vielleicht mal erläutern, wie wir uns hier Planung und Koordination vorstellen können und was dann vielleicht auch Knackpunkte oder Kritikpunkte sind, die hier anzumerken wären.
Absolut, ja. Ich glaube, da nehme ich auch mein Marketing, schlechtes Marketing-Argument von gerade zurück. Irgendwie, wie kann man besser abgeholt werden als über so ein Amazon-artiges Modell? Ja, das war eine Weile populär und es spricht auch wirklich gut an. Und diese Technologie daran, das technologisch ist sehr spannend. Das ist ein bisschen, also es gab nachvollziehbare Kritik dann, deswegen wurde es ein bisschen unpopulärer und Daniel Saros schreibt auch mittlerweile, hat sich von all dem distanziert, schreibt jetzt eher so aus rechtslibertärer Perspektive irgendwelche Artikel auf LinkedIn, ob Trump nicht doch die Wahl gewonnen hat oder so. Also das ist so komplett gekippt. Das hat dem Modell sicher nicht, der Popularität sicher nicht zugetragen. So, aber okay, das ist ein bisschen ähnlich wie bei Paracon, dass man quasi so vor der Produktion in so einem partizipativen Prozess quasi die Produktionspläne von unten nach oben erstellt. Und aber gleichzeitig dann mit einer technologischen Komponente, wie auch in dem Modell hier vorher. Aber da ist das Modell, also die technologische Komponente, und das ist das Spannende, ist es nicht so ein, irgendwo ist ein zentraler Supercomputer und der macht das dann für uns. Und dann befolgen wir das alles, sondern das Bild ist eher so diese Vernetztheit. Also es nutzt er diese Vernetztheit. Und konkret heißt es, dass man, der Gedanke ist, dass man so einen Amazon-Style-Warenkorb hat, und da mal reinsetzt für die nächste Planungsperiode quasi, was man alles konsumieren will. Das steht da nicht drin. Ich stelle es mir aber also, wenn man eine Gemüsekiste hatte, ich stelle mir es immer so vor, dass eigentlich dann vielleicht da noch so ein Algorithmus da ist, der auf Erfahrung quasi vorschlägt, was man eher so oft will, auf Basis von den Daten, Analyse der bisherigen Daten. Mhm. Aber okay, in irgendeiner Form sind dann da so Warenkörbe, und dann werden die, was die Leute quasi da so glauben, dass sie konsumieren möchten, es wird dann aufaggregiert. Beziehungsweise wird übersetzt in Produktionspunkte, die Betriebe dann erhalten und auf der Basis dann produzieren dürfen. Ist jetzt sehr vereinfacht, so, aber das ist der Mechanismus, dann wird produziert, und dann muss man nicht nehmen, was man bestellt hat. Also beziehungsweise es ist eben kein Bestellen. Es ist eher so ein sophisticated guess, was man glaubt, dass man braucht. damit man eine Planungsgrundlage hat, die dann vermeintlich halt bei den menschlichen Bedürfnissen, so in der Sprache von Daniel Saros, startet die dann dadurch quasi bei den Bedürfnissen. Und man kriegt aber Vergünstigungen, wenn man das nimmt, was man quasi auch bestellt hat, damit es so einen Anreiz gibt, dass man gut plant. Ja, das ist der Mechanismus. Mhm. Weil du jetzt bei den anderen auch nach der Kritik gefragt hast, kann ich dir auch gerne gleich mal mitliefern.
Ja, gerne.
Ich würde dazu sagen, auch bei den anderen, also auch dieses Zentralplanungsmodell, das ich wirklich nicht teile persönlich, wie eine gesamtgesellschaftliche Rechnung funktionieren kann und wie die technologisch passieren kann, ist spannend. Das kann man von dem Modell lernen. Deswegen muss sie aber nicht verbindlich sein. Und auch bei dem Paracon-Modell gibt es ganz viel Spannendes, wie so ein dezentraler Prozess aussehen kann. Und hier ist, in dem Modell ist es eben, das hatte ich schon gesagt, diese digitale Vernetztheit ist auf jeden Fall was sehr spannend ist. Was problematisch ist, ist, dass diese Planung ist so ein komplett, also wirklich nochmal viel mehr als bei Paracon, das sind einfach wirklich die einzelnen Individuen. Die haben irgendwie Bedürfnisse, die sind dann scheinbar auch fest und die muss man dann so eher so aufaggregieren, statt dass es irgendwo diese Verständigungsorte gibt, so ein Bewusstsein dafür, dass unsere Bedürfnisse sozial konstruiert sind und dass die vielleicht nach so deliberativen Prinzipien, dass die nicht feststehen, sondern quasi in einem Austausch erst sich formen müssten.
Das heißt, wir bleiben irgendwie wie auf dem Markt auch in so einer KonsumentInnen-Diktatur.
Ja.
So, ne? Also hier wird ja auch immer unterstellt, der Konsument hätte doch die Macht, doch dann sich ökologisch zum Beispiel im Supermarkt zu entscheiden.
Ja.
Und wir sehen nicht, dass es funktioniert, so, weil diese KonsumentInnen-Souveränität gibt's halt nicht. Leute können sich's nicht leisten oder haben nicht die Informationen so. Und so wäre das hier vielleicht auch. Sie würden dann, weiß ich nicht, ihren individuell abgefahrenen Bedürfnissen dann aber nicht sozial koordiniert dann immer nur, ja, dafür votieren.
Total. Und dann, also auf der Basis stellt sich die Frage, das ist was ein Kollege Max Greenberg einen längeren Text übergestellt hat, mit Blick auf, was so Vorhersagealgorithmen jetzt schon können, stellt sich die Frage, wieso man das dann überhaupt macht. Also wenn man schon so von so statischen Bedürfnissen ausgeht, ja gut, dann lass das halt Algorithmen machen. Da haben wir mit unserer Zeit wahrscheinlich Besseres zu tun. Und es gibt da nicht irgendwie so eine politische Gemeinschaft oder irgendwie ein Gemeinwesen, das irgendwie das Öffentliche, vielleicht öffentliche Belange auch noch irgendwie ausverhandelt. Ja,
ja, spannend. Lass uns mal zu den zwei nächsten Modellen, die würde ich vielleicht so ein bisschen zusammenfassen. Mhm. Die kommen beide so aus einer reformsozialistischen Tradition. Wir sprechen über ausgehandelte Koordination, negotiated coordination, und dann noch das Modell der demokratisch-iterativen Multi-Ebenen-Koordination. Ne? Genau, ersteres ist vom Ökonomen Pat Devine und letzteres vom marxistischen Ökonomen David Lipman. Beide versuchen so ein Gleichgewicht zwischen dezentraler und zentraler Ebene herzustellen. Vielleicht kannst du mal sagen, was da die Ansatzpunkte jeweils sind und wie dort Planung und Koordination funktioniert.
Ich glaube, das, was die beiden gemeinsam haben, ist, dass die aus einer reformsozialistischen Tradition kommen, von dem Gedanken, wie man eine Sowjetunion hätte reformieren können. Nicht nur so wie bei Cockshot Cottrell, dass man da irgendwie noch irgendwelche Abstimmungen hat, sondern dass man es wirklich demokratisiert, aber auch wirklich dezentralisiert. Und dann ist damit verbunden der Gedanke, dass man so einzelne Marktfunktionen einführt, aber die eingebettet sind in ein System gesamtgesellschaftlicher Deliberation und Planung. Okay. Und dass man dafür bestimmte quantitative und qualitative Daten braucht, die zusammennimmt. Also Orte, wo ausgehandelt wird, aber Preise sind auch wichtig. Und da was ein Unterschied ist, ist, dass Devine sicherlich der tendiert mehr dazu, dass er so diese Aushandlung unserer verschiedenen Interessen und Lebensrealitäten betont und dass Lipman ein bisschen mehr dieses eine quantitative Vermittlung, dass man mit bestimmten Preisen, Parametern, Zahlen, quantitativen Indikatoren eher guckt, die Aushandlung zu reduzieren, also nicht in seiner Sprache eher, dass es nicht Überhand nimmt, quasi. Das ist genau. Hm. Aber zusammengenommen so ein Gedanke, dass man beides verbindet. Ja, ich glaube, das würde das zusammentun. Ich habe ein bisschen einen Softspot, muss ich irgendwie meine Bias transparent machen für dieses Devine-Modell. Ich finde das sehr gut.
Wollte ich dich noch fragen, wo bist du Fanboy von welchem dieser Modelle?
ja, da muss ich mich jetzt auf jeden Fall outen in die Richtung. Also so ehrlich gesagt, ich finde die wirklich alle in irgendeiner Form spannend. Also man kann wirklich über alle von allen was lernen. Und ich tue mich mit Lipman ein bisschen schwer manchmal, weil der wirklich einfach extrem nicht gut da drin ist, das Modell sehr gut zu vermitteln und genau zu erklären, wie es genau funktioniert. Ich glaube, da ist extrem viel Spannendes und Leute wie Jakob Heyer zum Beispiel, denen ich sehr vertraue in dieser Debatte, arbeiten in dieser Tradition. Ich finde bei Devine spannend, dass es, und das, ich halte es für sehr wichtig, dass dieses Modell, das wird teils kritisiert, dass es in manchen Fragen halt gar nicht so weit geht und jetzt gibt es da irgendwie noch teils so Marktfunktionen und so weiter. Und ich glaube, dass das das gerade auch spannend macht für einen Transformationsprozess. Also eben, weil es ihm zentral um bestimmte Preise geht und um Investitionen, und das sind für mich die Faktoren, wo so eine Vergesellschaftungsbewegung halt rein könnte. Also Investitionen ist bei Devine sehr wichtig und ich halte die auch für sehr wichtig. Da haben wir einen Ansatzpunkt in den 1970ern, da war die Sozialdemokratie, das war in der SPD, gab es da eine große Debatte, da gab es teils eine SPD-Linke, die Investitionen vergesellschaften wollte. Das gab es in den USA, ich glaube 78 tendenziell, gab es so ein National Economic Planning in der demokratischen Plattform, das gab es verschiedenen Orten in Europa, in der Sozialdemokratie, da gab es schon eine Tradition, da gab es auch eine gewerkschaftliche Tradition. Da gibt es realistische Erfahrungen in Schweden mit dem Meta-Plan, dass man schon in die Richtung gibt. Und das ist was, also daran kann man anknüpfen mit einer Vergesellschaftungsbewegung. Und das ist was wo für eine Vergesellschaftungsbewegung, wo man nicht, in Anführungszeichen nur, ja, es ist nicht, um das klein zu machen, aber wo man hat nicht einfach nur so einen Sektor, den man rauszieht, was wichtig ist bei manchen Sektoren, aber man hat was eine Steuerungskraft gibt, eine gesellschaftliche, über Sektoren hinweg. Also dass man über eine Vergesellschaftung von Investitionen bestimmen könnte, ob eine Wirtschaft überhaupt noch wachsen soll. Und wenn ja oder nein oder was auch immer, was man dann entscheidet, jetzt aktuell wahrscheinlich immer nicht ja, kann man konkret entscheiden über die Verteilung von Investitionen, welche Sektoren wachsen und schrumpfen sollen. Und das ist einfach eine Steuerungskraft, die man, glaube ich, halt braucht für eine Klimakrise. Das ist für mich eine der großen Faktoren, ja.
Und auch super anschlussfähig an aktuelle Debatten, ne? Also wo investieren wir als Gesellschaft die nächsten 100 Milliarden rein? Mhm. Ja, also geht das irgendwie in die Bundeswehr? So, das sind ja die ganz konkreten Fragen, die gestellt werden. Oder geht das auch in Soziales und in den Ausbau der Sorgeinfrastruktur oder so? Sehen wir halt gegenwärtig nicht. So, na, da wird dann gespart mit Beharren auf irgendwie der neoliberalen Schuldenbremse, so, aber das scheint mir dann irgendwie die Vergesellschaftung dieser Investitionsentscheidungen, die demokratische Planung über diese Investitionsentscheidungen scheint mir da irgendwie so, ja, dann auch im politischen Handgemenge sehr, sehr anschlussfähig an dieser Stelle in diesem Modell.
Absolut. Also bei ökologischen Fragen und aber bei Sorgearbeit, in reproduktiven Sektoren, die nicht in gleichem Maße profitabel sind oft, ist es eine Möglichkeit, gesellschaftliche Kontrolle über die Ressourcenverteilung zu kriegen und da mehr Ressourcen reinzustecken. So. Mhm. Also doch mal, um irgendwie ganz kurzes anzureißen, was diese Modelle quasi ausmacht. Da ist der Gedanke von der Planung ist einer auch, wo man, also ich hatte die Investitionen schon gesagt, aber es ist auch der Gedanke, dass man die Preise auf eine Art plant und das so plant, dass diese sozialen und ökologischen Faktoren, die rausfallen heute bei den Entscheidungen von Betrieben, dass die quasi schon so ein bisschen in die Preise integriert sind und dass es dadurch für Unternehmen leichter ist, die sozialen und ökologischen Folgen auch abzuschätzen von ihrem Handeln und die nicht in quasi im Gegensatz zu ihren vielleicht Partikularinteressen stehen. Das ist so ein bisschen der Gedanke. Bei Devine sieht es so aus, dass er die zentralen Inputs, Arbeitskraft, Naturressourcen, Kapital, die will er planen, weil er sagt, das betrifft die ganze Gesellschaft, das sind wichtige gesellschaftliche Stellschrauben. Da kann man so Sachen wie soziale Standards, wie viel wollen wir konsumieren, wie viel wollen wir investieren, wie stellen wir sicher, dass die Natur sich erneuern kann und so weiter. So, das sind gesellschaftliche Fragen, die gehören in gesellschaftliche Kontrolle und aber die ermöglichen es auch, den Unternehmen ihre sozialen Folgen und ökologischen Folgen ihres Handels besser abzuschätzen. Bei Lightman geht das in eine ähnliche Richtung, da ist es aber eher, dass alle Preise zentraler geplant werden und es noch unterschiedliche Formen von Indikatoren auch für diese Unternehmen gibt. Aber es ist den beiden ein bisschen gemein, dieser Mechanismus.
Ja, cool. Lass uns nochmal auf die zwei letzten Ansätze schauen. Vielleicht können wir das vor allem mit Blick darauf machen, was die vielleicht noch so zur Debatte beitragen. Denn die haben da nochmal einen speziellen Fokus. Einmal Kommunismus, hatte ich schon gesagt, ne? Stefan Meretz und Simon Sutterlüth, die haben die entwickelt und wird natürlich auch noch weiter dran gearbeitet. Und dann auch das Modell der Arbeitszeitrechnung geht so ein bisschen zurück auf, ich glaube, den niederländischen Rätekommunismus.
Genau.
Da geht es darum, statt Geld als vermittelnde Einheit Arbeitszeit, ne? Also die Arbeitszeit, die durchschnittlich in ein Produkt gesteckt wird, zu nutzen.
Ja.
Also sind beides auch sehr dezentrale Ansätze, die sehr die Autonomie der Betriebe betonen Aber vielleicht kannst du die jeweils einmal kurz erläutern und auch sagen, das hatte ich eben schon erwähnt, was die vor allem nochmal für die Debatte interessant macht, wo die den Fokus drauf legen oder welche Fragen die auch aufwerfen.
Es passt auch ganz gut, dass die zwei übrig bleiben. Die stehen im regen Austausch miteinander. Interessieren sich gerne. Also ich glaube, was bei Commons, beim Commonismus sehr wichtig ist und was die auf jeden Fall beitragen und wo die starken Wert drauf legen, ist, dass es keinen Arbeitszwang gibt. Das ist auch ein bisschen bei Devine. Devine kommt da auch hin, der leitet es anders her, aber es geht sehr viel weiter als Devine. Da gibt's Devine leitet sich das so her und Commons, aber nimmt es, denen ist es wirklich wichtig. Devine ist eigentlich, glaubt das schon irgendwie auch an Vergütung, aber ja, beim Commonismus gibt's keinerlei Vergütung von Arbeit. Es gibt auch keinen Zwang durch Markt oder Staat. Das ist deren Ausgangspunkt. Also keinerlei Markt, keinen gesellschaftlichen oder gar staatlichen Gesamtplan. Alles basiert auf Freiwilligkeit und kollektiver Selbstorganisation der Betriebe, da auch wieder erleichtert durch digitale Technologien. Eher so eine netzwerkartige Form von selbstorganisierten Betrieben, die freiwillige Verbindungen miteinander eingehen. Und dann gibt es noch so Konflikte, vermittelnde Gremien und so weiter. Genau, das ist für Anarchistinnen sicher sehr interessant. Also
und für Leute, die nicht an das Gute im Menschen glauben, die werden sofort skeptisch.
Ja, genau.
Oh Gott, ich sehe schon tausende Prisoners-Dilemmas ja. Irgendwie zwischen einer.
Ja, also wer die sieht, einen großen Bogen. Gibt es auch in der Debatte einige. Da kann man sich, glaube ich, auch, wenn man das eben nicht quasi, wenn man da andere Ausgangs, ein anderes Menschenbild hat, ist man da sicher nicht so glücklich mit. Ja, genau. Aber dieses, also das, die halten das auf jeden Fall hoch, dass man da auf jeden Fall den Arbeitszwang nochmal hinterfragt. Ist auch sicher ein wichtiges Thema. Ja, Arbeitszeitrechnung, auch runtergebrochen, dezentrale, da ist diese Arbeitszeit ist eine dezentrale Buchungseinheit. Das gibt's eigentlich schon länger, das ist eine lange Tradition schon in dieser Debatte, da gibt es immer schon den Gedanken, es geht auch auf Marx zurück, dass die Arbeitszeit eine gute dezentrale Buchhaltungseinheit eigentlich wäre, Buchrechnungseinheit. Ja, genau. Aktuell eher so diese Initiative Demokratische Arbeitszeitrechnung, eine politische Gruppe, die das vor allem in Deutschland aufrechterhält und popularisiert, aber auch in anderen Ländern gibt es diesen Ansatz. Da gibt es im Endeffekt dann auch, ja, die Betriebe erstellen Produktionspläne für Güter und Dienstleistungen, sagen, was sie produzieren wollen, was sie dafür brauchen, wie lange die Produktion dauert. Und alle Kosten werden dann in Arbeitszeit angegeben. Und auch die Produkte haben dementsprechend einen Preis in Arbeitszeit. Der ist dann die durchschnittliche notwendige Arbeitszeit quasi von den unterschiedlichen Betrieben, die ein Produkt herstellen. Das ist dann der Preis. Und dadurch wird diese Arbeitszeit zu einer wichtigen Einheit. Vielleicht noch ein Satz, was wichtig dann ist, eben weil das in der rätekommunistischen Tradition steht, ist dann da auch, das ist eingebettet in eine Rätedemokratie mit einer öffentlichen Buchhaltung und eher imperativen Mandaten, wo dann eher so delegiert wird. Also eine Bottom-up-Rätedemokratie ist da auch sehr wichtig.
Ja, danke dir soweit erstmal. Ich glaube, der ein oder anderen Person raucht auch schon der Kopf.
Ja.
Genau, ich möchte, wie gesagt, nochmal darauf verweisen, das kann natürlich hier und sollte auch nur ein Überblick sein. Und ich werde natürlich in den Shownotes, hatte ich schon gesagt, aber so betone ich hier nochmal, noch ein paar Hintergründe zum Thema verlinken, vor allem eine ganz zentrale Website, auf der man ja nochmal ein bisschen was zu den Modellen nachlesen kann, wenn man sich dafür interessiert und dann vielleicht auch weiterführende Links findet, wenn man noch tiefer ins Thema einsteigen möchte. Aber weil uns jetzt allen die Köpfe rauchen, Christoph, würde ich doch gern noch mal kurz mit dir resümieren, ne? Vielleicht mal so ein kleines Fazit ziehen. Die haben ja alle so Knackpunkte, unterschiedliche Fragen raus, auf die die Modelle auch verschiedene Antworten finden, ne? Ja. Vielleicht können wir das noch mal betonen, was aus deiner Sicht für Leute, die jetzt hier uns zuhören und vielleicht da weiter zu, ja, sich bilden wollen, aber auch darüber diskutieren wollen. Was sind so, wenn wir einen emanzipatorischen Planungsbegriff, vielleicht eher sogar einen Begriff als ein ganz konkretes Modell entwickeln wollen, was sind da aus deiner Sicht so die Knackpunkte, um die es geht, auf die Antworten gefunden werden müssen oder über die debattiert werden muss und auf die diese verschiedenen Modelle ja auch mitunter unterschiedliche Antworten geben oder mit leicht verschiedener Gewichtung, ne?
Ja.
Vielleicht kannst du da nochmal aus deiner Sicht sagen, was sind so die zentralen Fragen und Knackpunkte, die diskutiert werden müssen?
Ich glaube, wie schon wahrscheinlich auch so ein bisschen durchklang, dass es irgendwie dieses Spannungsfeld gibt, lokales Wissen auf der einen Seite, was eher so ein Argument ist, dass man weil möglichst viel Autonomie haben sollte von einzelnen Betrieben, aber dann halt Interdependenz, also gegenseitige Abhängigkeit, die man nicht zwangsläufig, die ein einzelner Betrieb nicht zwangsläufig abschätzen kann. Das ist ein Spannungsfeld. Das eine ist quasi eher so mehr Autonomie, das andere ist, dass es irgendeine Vermittlung dann trotzdem braucht. Und ich glaube, das ist aber auch dann so quasi der Rahmen, wie man da hingehen kann. Das ist und wie man dann eher bei einem dezentraleren Modell, was nicht heißt, dass die nicht, also dezentral, mit dezentral meine ich nicht, dass die nicht miteinander kommunizieren oder so, sondern dass man eher so einen Bottom-up-Prozess hat. Genau, also es braucht lokale Einheiten, es braucht zentrale Einheiten und die müssen beide demokratisch sein. So eine Losung von David Leibman, die sehr gut sind. Ein anderes ist ein Subsidiaritätsprinzip, was man heute schon hat, aber halt nicht wirklich umgesetzt und irgendwie, ja, ein bisschen problematisch eingebettet, nämlich, dass man Entscheidungen dahin verlagert. Also vielleicht so könnte man sagen, so lokal wie möglich und so global wie nötig. Also so lokal, dass es irgendwie noch so eine konsistente Entscheidung ist, dass die Leute, die Menschen, die primär davon betroffen sind, auch quasi mitentscheiden können. Wenn das nicht so ist, müsste man weiter nach oben. Aber nach unten, weiter nach unten ist ein Wert, weil das Partizipation erleichtert. Ja, und ich, für mich auch so ein bisschen wichtig, ich entwickle da mein Denken noch zu, aber ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob ich es gut formulieren kann, aber ich versuch's mal, dass Vermittlung via Kooperation, das ist eigentlich ein Lernprozess auch sein muss. Wir haben diese Erfahrung nicht. Also wir haben sie nicht durch die Sowjetplanung und wir haben sie auch nicht durch die Marktwirtschaft. Diese so eine freiwillige Verbindlichkeit, wie es bei den Commons vielleicht ein bisschen auch schon durchscheint, dass wir Sachen freiwillig machen, dass das aber auch verbindlich bleibt, ist, glaube ich, was man lernen muss. Bei Pat Devine ist das Bild, dass man halt, dass man Entscheidungen frei trifft, ohne jetzt vom Staat, wie im Staatssozialismus, dann gezwungen zu werden, noch vom stummen Zwang des Marktes, wo man irgendwie halt seine Arbeitskraft verkaufen muss oder andere Sachen zu befürchten hat, dass man weder noch auf sowas reagiert, sondern sich quasi selbst dazu entscheidet und dass aber diese freiwillige Entscheidung zu was auch verbindlich bleibt. Das ist, glaube ich, was man einfach kollektiv lernen muss, wo man viel ausprobieren auch muss. Ja, aber es ist die Basis. Freiwilligkeit kann nur die Basis für eine Verbindlichkeit ohne Zwang sein gleichzeitig, ja. Ich glaube, was mir auch wichtig ist, dass man, das könnte man vielleicht eine Trennung zwischen Koordination und Planung aufmachen, dass man sowas wie in Koordination eher wie in Echtzeit im Alltag netzwerkförmig in so einem Bild sich die Betriebe aufeinander abstimmen. Das ist was für mich, was man mit Koordination beschreiben kann, dass das wichtig ist, dass es dafür Protokolle gibt, Prozesse, wie die das tun, ohne dass es ein Marktwettbewerb ist. Und auf der anderen Seite, dass das, was wirklich Planung ist, ist eine eigentlich eher kleine Anzahl an Fragen von so Grundsatz aus Entscheidungen, wo wir hinwollen, wo wir uns kollektiv verständigen müssen, wo wir gucken müssen, dass verschiedene Stimmen gehört werden und wo wir dann so deliberativ eher zusammenkommen und uns austauschen, teils repräsentativ, teils quasi direkt, das ist zeitaufwendig, aber es ist wichtig und das muss man quasi gut reservieren für zentrale Fragen. Zum Beispiel bei mir halt Investitionen, kann man drüber streiten, aber dass das für bestimmte wichtige Fragen reserviert ist und dass man ansonsten also Protokolle, Ablaufprotokolle und Prozesse braucht für andere Sachen, die dann, wo man nicht alles neu verhandeln muss ständig. Ja, das ist so eine allgemeine Leitplanke.
Ja, ist ein wichtiger Punkt, dass man nicht autoritäre Erstarrungen wie in der Kommandowirtschaft im Realsozialismus hat auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, dass man, wenn man es nur von der Partizipation und nur von radikaler Demokratie denkt, dann landet man auch, glaube ich, bei endlosen Aushandlungen, was auch nicht praktikabel ist. Genau. Also die Aushandlung, die demokratisch für wichtige Entscheidungen vorzubehalten, das scheint mir wichtig. Und das ist natürlich konflikthaft. Was sind dann am Ende wichtige Entscheidungen? Dass man ansonsten gewisse Automatismen auch braucht, die natürlich auch immer wieder kritisch hinterfragt werden müssen. Also das bringt mich auch zur Frage, auf welcher Basis solche individuelleren, auf kleinerer Ebene ablaufenden Entscheidungen so in so einer postkapitalistischen Ökonomie erfolgen könnten. Und da gibt's, wenn ich es richtig verstanden habe, schon so eine grundlegende Differenz, ob man da so eine zentrale Recheneinheit hat, die dann diese Signale eben gibt für Entscheidungen, ne? Zum Beispiel Preise oder Arbeitszeit.
Ja.
oder ob so eine einzelne Recheneinheit zu Ausschlüssen führt und man immer einzelne Güter sich anschauen muss. Ein Fahrrad ist so und so zeitaufwendig herzustellen und da fließen so und so viele Ressourcen rein etc. pp. Also mich hätte da mal interessiert vor dem Hintergrund, dass wir es ja jetzt im Kapitalismus mit Preisen zu tun haben, da auch viel externalisiert wird an eigentlich realen Kosten, wie zum Beispiel Umweltkosten. Ja. Und der Vorteil ist natürlich, dass Preise was Eingängiges sind, auf das Leute schnell und ohne groß drüber nachzudenken reagieren können, so. Lässt sich das für einen Postkapitalismus auch nutzen, indem Preise vielleicht auch irgendwie wichtige Aspekte, die jetzt vorenthalten werden, mit einberechnen? Also ja, wie lässt sich auch in einem Postkapitalismus Preissignale einsetzen?
Worauf die dann reagieren, wenn ich sage, quasi sowas wie digital vermittelte Echtzeitkoordination, wenn diese netzwerkförmigen Einheiten da aufeinander reagieren, dann ist es, ja, es ist wichtig, worauf die reagieren. Ich bin da selber gerade noch unentschlossen. Mein Denken entwickelt sich da gerade, weil da diese Technologiefrage dann, die in der Debatte wichtig ist, dann so hochkommt, weil Preise sind schon spannend. Also es müssen ja nicht die Marktpreise sein quasi, aber Preise sind halt dahingehend interessant, dass das so ein klarer Indikator ist, der sehr informationsarm ist. Das ist ein Problem, dass was Gutes und was Schlechtes, weil das Gute, das Schlechte daran ist, dass da vieles verloren geht. Das Gute ist, dass man da eine klare Größe hat, auf die man reagieren kann, ohne dass man noch was drüber reden muss. Auf so ein Preissignal kann man reagieren. Ja. Man könnte sich überlegen, ob sowas wie synthetische Preise vielleicht dann gibt, wo das nicht irgendwie, die entstehen nicht über den Markt, sondern das sind verschiedene ökologische, soziale Kosten und andere Sachen quasi gebündelt. Man könnte sich überlegen, ob man aber halt vielleicht mehrere, ob so ein Betrieb auf sowas wie ein Preis reagiert, aber gleichzeitig gibt es noch so einen ökologischen Preis oder einen ökologischen Indikator, der dann so wieder unterschiedliche Sachen bündelt, wie so ein Materialdurchfluss oder CO2-Ausstoß und ein paar solche Sachen bündelt oder nochmal so einen sozialen Indikator. Da, wenn man was Quantitatives will, um Sachen zu erleichtern, da wäre dann die Frage, auf wie viele Indikatoren kann man überhaupt noch sinnvoll reagieren? Also irgendwann wird es vielleicht ein bisschen viel. Genau, aber da bin ich noch ein bisschen, ich glaube, da ist mehr möglich. Ich bin da aktuell noch ein bisschen unentschlossen, persönlich, ja.
Ja, Christoph, danke dir. Also ich glaube, das soll jetzt hier auch eine Einführung sein und das ist uns mehr oder weniger gelungen und ich kann die Leute nur anhalten, die es interessiert, dann natürlich tiefer ins Thema einzusteigen. Hier im Podcast sollen ja auch noch ein paar Folgen zum Thema veröffentlicht werden, aber natürlich auch auf anderen Wegen ist das möglich, sich da weiter zu informieren. Genau, ich würde mit dir nochmal gern kurz vielleicht auf so ein, zwei Leerstellen der Debatte ja zu blicken kommen. Und zwar das eine wäre so ein bisschen soziale Reproduktion und Sorgearbeiten, so, also all die Konzepte, über die wir jetzt gesprochen haben, da liegt der Fokus irgendwie auf Produktion und ja, Güterproduktion, auf Konsumgütern. Die Sorgearbeit, die stand da jetzt nicht wirklich im Fokus.
Genau.
Und auch der Aspekt der Ökologie, also in der, sage ich mal, klassischen Wirtschaftsplanungsdebatte geht es vor allem darum, irgendwie besser Bedürfnisse zu befriedigen, ja, und Luxus für alle zu schaffen. Und jetzt mit den planetaren Grenzen und der Klimakrise sehen wir, dass wir ja das gute Leben mit diesen planetaren Grenzen irgendwie zusammendenken müssen. Und das kann voraussichtlich jetzt zumindest in den relativ wohlständigen Regionen des globalen Nordens nur gelingen, wenn wir zum Beispiel beim privaten Konsum auch mehr auf private Suffizienz setzen und ja den öffentlichen Luxus zum Beispiel mehr ausbauen. Also so ganz platt gesagt, weniger E-Autos, mehr Öffis, ja. Mhm. Und das war jetzt auch nicht wirklich der Fokus, sage ich mal, Degrowth, also grünes Schrumpfen war jetzt nicht der Fokus von Planwirtschaftsdebatten oder demokratisch-sozialistischer Planung in der Vergangenheit. Deswegen vielleicht nochmal ein paar Takte von dir zur Einführung. Genau über die Fragen wollen wir nämlich dann auch in weiteren Folgen zum Thema sprechen, zu diesen Leerstellen. Genau, vielleicht angefangen mal mit Feminismus und Sorgearbeit, ne? Also ich hatte schon gesagt, die Konzepte, über die wir gesprochen haben, die stammen allesamt von Männern und die Güterproduktion und nicht die Sorgearbeit steht im Fokus. Und gleichzeitig habe ich bei dir erfahren, dass es mittlerweile auch oder schon etwas länger auch eine Beschäftigung, eine feministische Beschäftigung und Kritik an Planwirtschaft gibt.
Genau. Ja?
Deswegen kannst du vielleicht mal so ein bisschen erläutern, was sind denn da zentrale Überlegungen, ja, vielleicht einer kehrzentrierten demokratischen Planwirtschaft, also genau.
Ja, ich bin, also so mein erster Text in dieser Debatte oder mein Einstieg in die Debatte war vor 4 Jahren mal so ein Text mit der Beobachtung, dass gerade feministische und ökologische Perspektiven halt stark marginalisiert sind. Ich würde so im Nachhinein sagen, für die feministischen passt das noch stärker. Also die ökologischen, da gab es zumindest schon Ansätze und das ist seitdem sehr viel wichtiger geworden. Genau. Es ist auch trotzdem aber auch bei aus einer feministischen Sicht ist auch Bewegung reingekommen. Ich glaube, am wichtigsten war das sicherlich eine Kritik von Heide Lutosch an zwei Modellen der Debatte. Also generell an der Debatte, es wurde aber so ein bisschen artikuliert an diesem Saros-Amazon-Sozialismus, an dem Kommunismus. Mhm. Das ist extrem lesenswert, das kann ich total empfehlen. Das ist ein kurzer Text. Kann alles von Heide Lutosch sehr empfehlen. Auch ihr Buch Kinder haben ist ganz toll. Ich habe vor einem halben Jahr mal alle Modelle reviewed nach Perspektiven auf Sorgearbeit und geschlechtliche Arbeitsteilung systematisch und mein Ergebnis ist, dass es gibt ein paar Modelle, wo wirklich einfach die komplett blind sind zu den entsprechenden Themen. Es ist aber eher so, dass es in den meisten dann schon irgendwie so Ansätze gibt, Anknüpfungspunkte gibt, die dann teils problematisch sind, teils nicht. So allgemein gesprochen jetzt mal. Da artikulieren sich auch unterschiedliche Visionen von Sorgearbeit in der kapitalistischen Welt in den Modellen dann wieder, weil die eben andere, auch zu anderen Fragen, andere Ausgangsannahmen haben. Ich glaube, der Ausgangspunkt ist, dass man sich geschlechtlich konnotierte Arbeitsteilungen angucken muss, zusammen auch mit anderen Arbeitsteilungen, hierarchischen Arbeitsteilungen in der heutigen Gesellschaft, die dann auch überwunden werden müssten. Man muss auf jeden Fall einen Blick haben auf, was wir schon ja erwähnt hatten oder was du auch mehrmals auch schon angedeutet hast, diese unterschiedliche Bewertung von Sektoren, dass einfach so ein Gesundheitssektor zum Beispiel, der im kapitalistischen Sinne nicht im gleichen Sinne produktiv ist, da kann nicht im gleichen Sinne Profit erwirtschaftet werden, sagen wir Mehrwert erwirtschaftet werden, wie in einem Autosektor zum Beispiel. Es ist nicht heißt, dass es da nicht teils Profite gibt oder teils Einzelne, die das sehr viel Geld verdienen. Aber es ist nicht im gleichen Maßstab und das führt auch tendenziell dazu, dass das eher so der Großteil vom Gesundheitssektor ist weiterhin querfinanziert. Dadurch dann hat man die in Anführungszeichen produktive Wirtschaft und muss die quasi besteuern und das andere wirkt eher wie so ein Drag und ist auch immer dann die Gefahr, dass man in Krisen kürzen muss und so oder will. Ja, also für eine Gleichstellung müsste das überwunden werden. Der letzte Ausgangspunkt dann eben, das fordert Heide Lutosch, das finde ich eine sehr gute Formulierung, ist nicht genau in ihren Worten, aber so, weil die habe ich gar nicht auswendig da, aber dass man diese Modelle nochmal neu denkt und auch so Utopien denkt, auch von den Sorgenden aus, also von denen, die primär Sorgearbeit leisten und vor allem dann eben auch häusliche Sorgearbeit leisten, also das ist ja die meiste und das fällt dann auch am meisten raus und von den Menschen, die von dieser Sorge abhängig sind, das ist ihr Punkt, dass die dann da oft rausfallen. Für mich wären Anknüpfungspunkte, du hattest diese tolle Folge mit Nick Sernicek, die hat mir sehr gefallen. Ich bin ein großer Fan von diesem Buch, von Hester Sernicek, After Work. Ich glaube, das ist einer der guten Ausgangspunkte für eine Debatte, eben weil die, ich mag daran, dass die eben, da entsteht nicht ein Bild von sozialer Reproduktion und Sorgearbeit, das ist das Schöne, dass wir eigentlich irgendwie, also das ist das Gute, das wollen wir alle, und Produktion ist so das Böse und das muss irgendwie so zurück, sondern das nimmt es ernst, dass diese Trennung zwischen Produktion und Reproduktion quasi was ist, was im Kapitalismus entsteht und dass die aber eigentlich gar nicht so getrennt voneinander komplett gedacht werden können. Ich glaube, das ist ein guter Ausgangspunkt. Ja, also und was dann, also Vergesellschaftung von Sorge wäre für mich eine Perspektive, die da dann rein müsste, also man muss, das ist für Planung relevant, dass man eine kommunale und öffentliche Sorgeinfrastruktur baut, dadurch Haushaltsstrukturen entlastet, wie auch immer diese Haushalte dann aussehen, mindestens nicht mehr primär so eine bürgerliche Familie, aber also was auch immer dabei rauskommt, da mache ich nicht zu viele Fässer jetzt mal auf, aber die sollte man entlasten. Genau, kommunale Organisationen, kommunale Sorgedienste, die so einen öffentlichen Luxus möglich machen und eine Infrastruktur bauen. Ansonsten breche ich es mal kurz noch mal runter. Also was ansonsten glaube ich wichtig wäre, ist, dass man die Entwicklung von Technologien, also nicht nur Investitionen, aber auch die Entwicklung von Technologien gezielt unter gesellschaftliche Kontrolle nimmt und dass da Entscheidungsprozesse, also es ist eh schon oft staatlich entwickelt, aber dass man in den Entscheidungsprozessen verschiedene Stimmen gehört werden, in Richtung, was man braucht für assistive Technologien zur Sorge. Und dass sich soziale Normen verändern müssen, also die aktuell bestehenden, die auch eingeschrieben sind in Wohlfahrtsstaaten, in Rechts- und Bildungssysteme, Da wird sich auch was tun müssen. Ich bleib mal so allgemein, damit es nicht ausartet. Ja.
Nee, danke dir dafür. Ich könnte mir sogar vorstellen, zum jetzigen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser Folge steht das noch gar nicht fest, aber dass ich versuchen werde, Heide Lutosch eben einzuladen, um dann vielleicht auch genau zu dem Thema ausführlicher zu sprechen, zu kehrzentrierter demokratischer Planung. Nee. Vielleicht kannst du doch, bevor wir auf die Zielgerade biegen, noch kurz was zur ökologischen Seite der Debatte sagen. Da hatte ich ja schon erwähnt, dass das in der Vergangenheit eine untergeordnete Rolle gespielt hat und das hat sich natürlich geändert und heute steht es ja mithin im Fokus, ja, aufgrund der Klimakrise und der Tatsache, dass wir sehen, dass der Markt uns in die Klimahölle weiter reinreitet. Aber wie spielt die ökologische Frage genau gerade in die Planungsdebatte rein und was sind da vielleicht auch vielversprechende Ansätze, die die Themen vielleicht auch Bedürfnisbefriedigung, Überfluss in einem gewissen Sinne bei gleichzeitigem Respekt vor planetaren Grenzen, also hatte ich vorhin schon gesagt, ne? Also wir müssen uns ja eigentlich auf eine private Suffizienz und öffentlichen Luxus irgendwie einstellen, die das miteinander in den Ausgleich bringen, also grünes Schrumpfen und das gute Leben für alle, so, ist ja nicht selbstverständlich.
Ich glaube, die ökologische Frage ist total zentral. Ich glaube, die ist der Grund, wieso das Thema Fahrt aufnimmt. Die ist sicher der Grund, wieso in Frankreich in der Wahl auf einmal alle von Planification reden, quer durch die Spektren. Und aus unserem Spektrum in der Planungsdebatte auf einmal eine Abgeordnete da ist und ein anderer, der auf einmal Berater, der Wirtschaftsberater, der neuen Front Populaire ist. Absolut wichtig. Ich glaube, dass auch hier so dieses Zusammenspiel aus irgendwie lokal und irgendwie Interdependenz wichtig ist, so vielleicht ganz allgemein oder ein Beispiel, dass man sowas wie Agroökologie, bestimmte nachhaltige, ganzheitliche landwirtschaftliche Methoden, wo man teils wahrscheinlich von indigenen Praktiken, aber auch von so agroökologischen Communities lernen kann, da hat man so ein lokales Bild, aber gleichzeitig braucht man auch eine gesamtgesellschaftliche Vermittlung, die sicherstellt, dass die natürlichen Grenzen eingehalten werden. Da ist sowas wie Investitionen, das hatte ich schon gemeint. Mit Investitionen, wenn man die unter gesellschaftlich-demokratische Kontrolle hat, kann man auch entscheiden, ob eine Wirtschaft wächst oder schrumpft und welche Sektoren wachsen und schrumpfen sollen. Das ist da einfach zentral, dass man bestimmte Sektoren wegkriegt und andere aufbaut, die Kapazitäten in anderen Sektoren aufbaut und dabei aber auch regional verteilen kann. Also man kann die Investitionen ja dann auch regional verteilen und sicherstellt, dass nicht manche Regionen zurückbleiben oder quasi so ein historisches Erbe an Ungleichheit regional heilen kann. Und mein spezieller Gedanke wäre so eine, vielleicht als so ein Transformationsblick wäre so eine sowas wie eine Weltklimabank, die man quasi dadurch kapitalisiert, dass man die historischen Emissionen besteuert zu irgendeinem Fixbetrag, dadurch, dass so eine Klimaschuldenperspektive hat, dadurch die quasi die den Klimawandel überproportional verursacht haben und von CO2-Ausstößen profitiert haben, quasi auch die Kosten tragen und dass da globale Investitionen für eine sozial-ökologische Transformation bezahlt werden. Und es auch vielleicht ein Ort ist, wo Wissen dann zusammengetragen wird über bestimmte technologische Prozesse, Produktionsmethoden und so weiter. Ja,
ja, spannend. Ich glaube, auch dem Thema werden wir uns dann auch nochmal im Podcast hier widmen. Degrowth und Planung, wie das ja zusammenhängt oder zusammenhängen muss. Christoph, Zeit ist fortgeschritten. Lass mal auf die Zielgerade biegen. Und zwar noch einmal würde ich gerne mit dir auf die Frage der Transformation schauen, die hast du vorhin schon auch so ein bisschen angeschnitten. Denn ich glaube, solche Modelle und die Diskussion darüber, die kann natürlich als Orientierung für eine postkapitalistische Wirtschaft dienen und dafür ist das auch wichtig. Aber es ist natürlich trotzdem weiter ein bisschen abstrakt, ja, gerade auch, glaube ich, für die Leute, die uns zuhören und die nicht wie du so in X Planungskonferenzen im Jahr hocken und sich austauschen. Ne? Also vielleicht können wir mal darauf zu sprechen kommen, wo du siehst, wie im Hier und Jetzt vielleicht auch die Frage nach einer demokratischen Wirtschaftsplanung / Vergesellschaftung, wie das auch durch Kämpfe konkretisiert wird und was vielleicht auch aus deiner Sicht Ansätze sein könnten, ja, demokratische Wirtschaftsplanung erlebbar zu machen. So, also ich denke zum Beispiel ja an Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Da ist ja nicht nur Vergesellschaftung ein Thema, sondern am Ende auch die möglichst emanzipatorisch gestaltete Bedürfnisplanung, ja, in dieser Anstalt öffentlichen Rechts, ne, also wo möglichst viele Interessen an dem Tisch kommen sollen, ne, und nicht nur die zahlungskräftigen Interessen, ja. und da vermittelt werden sollen. Ja, also da scheint das mir eine Rolle zu spielen, die Demokratisierung der Wohnungsraumplanung und Bewirtschaftung, ja, und vielleicht auch in so Dingen wie der Krankenhausbewegung oder einer Bewegung für Sorgezentren. Da scheinen mir auch vielleicht so ja Aspekte einer demokratischen Wirtschaftsplanung durchzuscheinen. Aber vielleicht kannst du mal aus deiner Perspektive sagen, wie du auf das Thema Transformation blickst und wo du ja vielversprechende Ansätze auch siehst, die sich diesem Thema annehmen oder dieses Thema popularisieren oder konkretisieren.
Ja, also mein Blick auf Transformation ist, dass wir in der Theorie das perfekte Modell entwickeln und dann das alle einsehen und dann wird es durchgesetzt und dann wird alles toll. Und
genau, wir hämmern jetzt allen Pat Devine ein
und so. Und dann läuft das Ding. Ein französischer VWL-Prof hat mal zu mir gemeint, wenn man mit dem richtigen Modell irgendwie das quasi die Debatte gewinnen würde oder wenn es darum gehen würde, dann hätte der König heute noch seinen Kopf. Das ist eine sehr spannende französische Perspektive darauf. Ja. Ich glaube, also es ist irgendwo diese, es hat so eine Eigenlogik, dass das immer theoretisch dann abstrakter jetzt eine Weile wurde. Es wird aber auch wieder besser, dass diese Debatte besser dann angebunden wird. Du hast, glaube ich, gute Beispiele. Du hast schon gute Beispiele erwähnt. Das sind auch einfach Leute aus diesem Deutsche Wohnen und Co. Eigenen Umfeld wie Justus Henzel, Rabia Berfelde. Da gibt es einfach Leute auch in diesen Netzwerken, die tolle Arbeit machen und das anbinden und und Brücken bauen. Für mich ist breiter noch eine Stufe höher, so quasi die Vergesellschaftungsbewegung ist ein guter Anknüpfungspunkt, eine Vergesellschaftungsperspektive, die einfach konkret, also die auf der einen Seite Planung überhaupt denkbar macht, also eine gesamtgesellschaftliche Planung, wenn man vergesellschaft, die andere andersrum gedacht, die Grund ist, dass Planung, wenn die eh kommt, weil ich am Anfang irgendwie meine These, wenn Planung mehr wird, braucht es oft andersrum Vergesellschaftung, damit das eine gute Planung wird, gerechter. Das ist ein guter Anknüpfungspunkt und da für mich speziell halt Investitionen, sowas wie Investitionen, vielleicht zumindest das Finanzwesen vergesellschaften. Also in irgendeiner Form steigende gesellschaftliche Kontrolle, Anstalten öffentlichen Rechts, nicht irgendwie einfach nur so ein zentrales Staatsbüro, sondern Anstalten der öffentlichen Rechts, die paritätisch mit unterschiedlichen Interessen und Perspektiven besetzt sind und diese über diese Investitionen entscheiden. Das wäre ein Riesenschritt in Richtung von einer gerechten Gesellschaftsform. Jenseits von so Bewegungen muss man sich auf jeden Fall auch politische Prozesse angucken. Also mit Blick auf Frankreich, diese Front Populaire, wo man merkt, dass es kann sich auch verschieben. Das ist in Deutschland gerade keine sichtbare Perspektive, leider. Aber es ist was man einfach reintragen muss. In weniger radikal, aber politisch greifbarer in USA quasi Diskussionen über Preiskontrollen, die jetzt irgendwie auch Kamala Harris ja wieder aufgemacht hat, die es in Deutschland gab, assoziiert mit Isabella Weber, die quasi Habeck beraten hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber so Debatten, die aufkommen und die einfach immer wieder aufkommen werden, wenn sowas wie Gaspreis, wenn sowas ein Ding wird, also wo man, was auch wieder eine irgendwie theoretische VWL-Debatte ist, so von wegen, die Preiselastizität, bla 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 bla, aber was einfach so ein reales, Leute können nicht mehr weniger heizen, die können nicht auf Preissignale reagieren. Irgendwann erfrieren die halt und irgendwann jung. Ich glaube, da ist so dieses, das wird durch Rationierung immer wichtiger werden. Das wird ein politisches Spielfeld werden. Und da ist es gut, wenn man auch dann irgendwie wirtschaftliche Expertise nochmal zu organisiert, auch wenn die politischen Kämpfe eher quasi in sozialen Bewegungen und in politischen Auseinandersetzungen quasi, wenn die Sachen ja da entschieden werden. Das ist so ein bisschen meine Perspektive, also so Vergesellschaftung, vor allem auch von Investitionen und politische Prozesse, in die man das Thema reintragen muss.
Ja, vielleicht nur zum Ausblick. Was denkst du oder warum denkst du, ist es vielleicht wichtig, vielleicht auch für die Leute, die uns hier zuhören und die keinen ökonomischen Background haben, ja, das Thema Planung vielleicht sich da ein bisschen reinzuarbeiten und auch vielleicht dran mitzuwirken, das zusammen mit Vergesellschaftung irgendwie zu popularisieren, so. Denn gerade hat die Linke ja vielleicht auch andere Probleme als jetzt irgendwie ein utopisches postkapitalistisches Programm, ne? Wir haben eine faschistische Bedrohung, so. Aber wie kann da vielleicht auch Vergesellschaftung und Wirtschaftsdemokratie, so könnte man es ja vielleicht auch nennen, ist vielleicht auch zugänglicher für mehr Leute. Wieso kann das Teil einer Erzählung sein, die wichtig ist?
Genau. Also es ist sicherlich wichtiger, dass sich Leute so einer creeping Faschisierung entgegenstellen, als
jetzt diese ganzen Modelle zu lesen, sonst haben wir mega hochwertige Lesegruppen im Faschismus. Für die, die dann noch da sind. Nee, ich glaube, das hat zum Punkt, also es kann natürlich nicht wünschenswert sein, dass jetzt alle irgendwie in diesen Theorien wälzen, aber es ist aber trotzdem auch legitim. Es ist gut, das ist halt mein begrenzter Blick darauf, dass es in der Wissenschaft und in der auch in politischen Wissensproduktion, dass es Räume gibt, wo Leute sich Gedanken machen und Sachen ausarbeiten, aber wo es auch die Aufgabe von diesen Leuten und von Leuten vielleicht im Journalistischen auch erst diese Debatte aber dann auch wieder runterzubrechen auf Kernthemen. Es ist vielleicht aber trotzdem halt, wenn man irgendein Modell spannend findet, ist es bestimmt mal nett, sich in die Richtung was anzulesen und sich zu überlegen, wie eine andere Welt funktionieren könnte. Das motiviert, finde ich, also es soll nicht Tagträumerei sein, aber ich finde das manchmal dann doch, wenn man sich so eine Utopie von Sorgearbeit in einer befreiten Welt, so quasi so Literatur zum Beispiel anguckt und dann auf einmal in der eigenen Lebensrealität, dass ich finde, es kann frustrieren, aber es kann auch einfach motivieren, weil man dann doch nochmal richtig vor Augen geführt werden kann, dass es doch irgendwie anders sein kann. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Perspektive und es wird aus meiner Sicht, es ist halt einfach, Planung wird eines der Themen in der nächsten Zeit sein. Vielleicht heißt es dann nicht Planung, vielleicht heißt es Steuerung, vielleicht heißt es Governance, vielleicht heißt es nochmal irgendwie anders. Ist auch egal, aber der Inhalt wird der gleiche sein. Es wird extrem wichtig angesichts von geopolitischem Chaos und ökologischer Krise, wird es wichtig sein, in irgendeiner Form so eine Steuerungsfähigkeit, Planungsfähigkeit zu gewährleisten.
Ja. Ja, und darin eine Vorstellung zu haben, wie so eine Planung dann auch vergesellschaftet, emanzipatorisch funktionieren könnte und sich dann auch einzumischen, ganz konkret, das halte ich auch für wichtig. Christoph, ich möchte dir vielmals danken, dass du mich hier besucht hast im Podcast, dass du dir ja die Mühe gemacht hast, uns hier einen Überblick zum Thema zu geben. Ich denke, das ist gelungen. Genau, und mal schauen, wie diese lose Serie dann weitergeht. Aber an dieser Stelle erstmal ein dickes Dankeschön an dich. Danke.
Ja, vielen Dank und ich freue mich auf die weiteren Folgen.
Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war der Sozialwissenschaftler Christoph Sorg. Es war hier der Auftakt unserer kleinen Serie Was ist der Plan? In den nächsten Monaten machen wir dann weiter. Es ist alles noch super offen. Ich frage gerade verschiedenste Stimmen an aus der neueren Planungsdebatte oder dem Umfeld. Aber eins ist jetzt schon klar, ich möchte für euch das Thema aus verschiedensten Perspektiven beleuchten, um ja ein bisschen herauszuarbeiten, wie könnte ein emanzipatorischer Planungsbegriff heute aussehen. Ihr dürft also auf jeden Fall gespannt sein. Und ja, wenn ihr jetzt schon in das Thema tiefer einsteigen wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da habe ich zwei Sachen verlinkt. Zum einen ein Webprojekt zu demokratischer Wirtschaftsplanung. Dort werden auch nochmal die Modelle, über die wir hier mit Christoph Sorg gesprochen haben, nochmal auf einfache Art erläutert. Das ist, glaube ich, ein guter Ausgangspunkt, wenn man da mehr erfahren möchte. Ja, und das zweite ist eine Luxemburg-Ausgabe zum Thema demokratische Wirtschaftsplanung. Zukunft mit Plan heißt die. Die gibt's kostenlos im Internet, kann man sich bestellen, kann man sich aber auch das PDF runterladen. Da hat Christoph Sorg auch einen einführenden Artikel drin geschrieben und da sind auch noch ganz viele weitere spannende Artikel zum Thema. Ja, zieht euch das doch auch gern rein. Genau, das war's dann an dieser Stelle von mir. Bitte vergesst nicht, Dissens braucht euren Support, damit ich weiterhin kostenlos, unabhängig und werbefrei für alle da draußen senden kann. Erzählt also allen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet Fördermitglied. Alles klar, bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.